After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Sofa-Scouts. Hier ist mal wieder Jan Wegwerth und nicht Nicolas Martin, der sich aber gerüchteweise in einer der schönsten Ecken der USA rumtreibt. Rein footballbezogen, versteht sich natürlich. Und wir haben heute mal wieder die Stammbesetzung der Sofa-Scouts am Start, sprich Christian Schimmel ist auch dabei. Moin, Christian.
Ich dachte, Nicola wäre um und bei in Nebraska. Egal.
Ja, das
ist hallo Jan, grüß dich.
Footballbezogen geht es doch nicht besser. Da ist Football Religion. Fast. Also neben der eigentlichen Religion. Aber
ja, weil es vermutlich nichts anderes gibt. Ich weiß nicht, haben die wenigstens so Sauffeste wie wir? Weil die dürfen erst ab 21. Da gibt es vermutlich ein paar mehr. Ich muss schon wieder aufpassen.
Ja, also die Verwandtschaft, die ich da hatte, hatte wirklich ganz klassisch den Alkohol in einem so einem versteckten Schrankteil. Also dass man das wirklich drehen musste, um da ranzukommen. Wirklich wie in irgendwelchen schlechten, was weiß ich, Laurel und Hardy Filmen oder so. Aber so war es wirklich. Gut, aber genug von Nebraska, darum wird es heute auch nicht gehen, selbst bei den Prospects nicht. Heute werde ich auch die Einführung ein bisschen kürzer halten, da zumindest die treue Hörerschaft sowohl Christian als auch mich und unsere jeweilige Art zu scouten kennt. Wir haben heute natürlich einiges vor, denn wir besprechen eine der besten und tiefsten Klassen der diesjährigen Draft, und zwar die Edge Rusher. Kann schon sagen, im Laufe der letzten paar Jahre hat sich das zu einer meiner Lieblingspositionen entwickelt. Und gerade dieses Mal hatte ich sehr, sehr viel Spaß beim Scouten der Top Prospects. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian. Hast du das ähnlich
gesehen? Ja, total. Gesehen, oder? Was mir bei Edge halt jedes Jahr Spaß macht, du siehst halt so viele unterschiedliche Spielertypen und du musst meiner Meinung nach ein bisschen, also bei vielen immer nachdenken, wo die Projection tatsächlich hingeht. Du hast nicht so eine holzschnittartige Position, das hast du zwar bei vielen anderen Positionen auch, aber gerade mit den Bodytypes, die sehr unterschiedlich sind auf Edge, und mit sehr, sehr unterschiedlichen Spielertypen. Du hast auf jeden Fall Abwechslung, wenn du scoutest. Das macht Spaß.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und du kannst halt alles genau sehen. Das ist ja bei Cornerback schwierig, bei Receiver schwierig. Also entweder siehst du halt das Fernsehbild, da hast du dann natürlich, kannst du genauer, was weiß ich, Fußarbeit und sowas sehen, oder All-22, da siehst du natürlich das große Ganze, aber da siehst du natürlich jetzt nicht die kleinen Feinheiten. Hier hast du wirklich ja alles im Blick und gerade diese ganzen Hand-Moves und Techniken, die finde ich doch mehr und mehr spannend, muss ich sagen. Gut, legen wir los. Wie immer, alphabetisch von hinten nach vorne. Noch ganz kurz ein Hinweis für diejenigen, die sich jetzt fragen werden. Wir haben uns jetzt im Vorfeld, es gibt ja eine ganze Menge Edge-Prospects, und wir haben uns jetzt einfach für die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, reinen Edge-Rusher entschieden. Also Tweener, die auch mal nach innen rücken können, sind nicht dabei. Das heißt, kein Trevon Walker, kein Logan Hall, kein Cameron Thomas und ähnliche. Vielleicht werden sie in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen, vielleicht nicht. Das wird die Zeit zeigen. Heute geht es um die echten Edge-Rusher, diejenigen, die wirklich Jagd auf die Quarterbacks machen. Und das Schöne ist, Christian hat ja schon mit Roman bei derdraft.de einen Draftcast dazu aufgenommen, aber ich kenne die Grades nicht, weil ich zeitlich noch gar nicht dazu kam, da reinzugucken. Das heißt, wir werden uns beide heute überraschen. Christian, willst du loslegen mit unserem ersten Spieler?
So ist es. Ich kenne deine Grades auch nicht. So soll es sein. Das ist das Best-Case-Szenario. Und wir haben 11 Spieler für euch. Das vielleicht noch als Ergänzung. Und ja, tolle Edge-Klasse. So viel kann man sagen. Und wir fangen direkt mit einem Spieler an, der eigentlich permanent als ja der sichere First Overall oder der sicherste First Non-Quarterback vor 4 oder 5 Jahren galt. Wir reden von Kayvon Thibodeau. Von der University of Oregon ist ein Redshirt Sophomore. 6'5", 258. Ist für mich ein explosiver Edge Rusher mit einer massiven Upside. Raw. Avernus macht mir ein bisschen Sorgen und gegen den Mann fand ich ihn auch nicht immer so gut. Ich habe ihn verhältnismäßig niedrig mit einer 1,4. Also immer noch deutlich top-half erste Runde. Irgendwo 1,4 ist so 12 value-technisch. Ich vermute stark, dass er auf jeden Fall unter meinen Top 10 Prospects landen wird. Aber das wird sich zeigen. Kommt aus Kalifornien, war der höchst gerankte Oregon Signee ever. 5-Star Prospect, Nummer 1 Recruit in Kalifornien. Ich glaube insgesamt der Nummer 2 Spieler der landesweit seiner Klasse. Hat ein paar ordentliche Statistiken gelegt. Sieht er im Program Risk History mit 19 Sacks. Erster Oregon Defensive Line Spieler mit All-American Honors seit DeForest Buckner. Auch kein schlechter seiner Zunft. Und der erste Spieler, der Oregon Back-to-Back in Tackles for Loss and Sacks angeführt hat, seit Kenny Rowe. Der sagt mir nichts, vielleicht kennst du den vermutlich, aber
ja. Kann ich jetzt
2010 steht hier nur dahinter.
Kann ich jetzt aber auch gar nicht mehr verifizieren, ehrlich gesagt, wundert mich, okay. Aber gut.
Ja, so haben wir alle was gelernt. Thibodeau. Eigentlich mit dem Namen hätte er zu LSU gehen müssen, aber ja.
Definitely.
Ja. Thibodeau, shootet Gaps, kommt von Blockern weg. Sehr wirksamer Swim-Move. Ich habe ein paar Tapes von ihm gesehen. Washington hat teilweise 3 Leute gegen ihn gestellt. Verständlich. Kombination aus Power, Beweglichkeit und Geschwindigkeit ist bei ihm besonders. Ist ein Effort-Spieler, hat sehr gewalttätige Hände. Und das meine ich nur auf das Footballfeld bitte bezogen, sollte irgendwelche diese Sprüche kommen. Also, ich finde, er hat ziemlich hart gespielt, auch in Spielen, wo sie deutlich geführt haben. Ich mag grundsätzlich sein Tackling. Negativ. Ist zum Teil von Titans aus dem Spiel genommen worden, bei einigen Snaps. Das hat mich genervt. Das sollte nicht passieren, gerade im Run. Ist für mich als Pass-Rusher noch nicht definiert, gerade im Sinne der Technik. Ist manchmal noch zu schnell zu hoch. Natürlich ist er durch die Größe mit 6'5 kein überragender Lateral Mover, was die Beweglichkeit quer betrifft. Er lebt manchmal im Pass Rush noch zu sehr von seiner Athletik. Da würde ich mir noch mehr Moves generell wünschen oder noch eine höhere Frequenz an unterschiedlichen Moves. Und das Letzte ist jetzt wieder wie alles, aber das im Besonderen brutal subjektiv. Und ich bin gespannt, ob du dir dann in irgendeiner Form Notizen positiv oder negativ zu gemacht hast. Seine Awareness scared mich. Ich hatte manchmal oft den Eindruck, dass er nicht wirklich die Idee hat, was da gerade passiert. Gerade im Run-Game. Und deswegen, so sehr ich Thibodeau auch schätze und so sehr ich seine Upside schätze, ich sehe ein gewisses Potenzial, dass er nicht dieser überragende Spieler wird, für das er die athletischen Fähigkeiten zweifellos mitbringt. Deswegen habe ich ihn, und nochmal, das klingt jetzt alles viel schlechter als es ist, 1-4 ist eine hohe, sehr, sehr hohe Grade. Ich mag den Spieler, habe ein paar Bedenken und jetzt bin ich gespannt, was du zu unserem Jungen aus Eugene, kann man ja fast sagen, zumindest college-technisch, sagst.
Zunächst mal kurz, ich habe gerade nachgeschaut, Kenny Rowe, ich muss dazu sagen, die Leitung ist bei uns gerade etwas schlecht, ja. Da sie über Lincoln läuft und Nicola, nein, so ein bisschen. Ja, Kenny Rowe war einer von diesen typischen zu der Zeit, also zu dieser Hochzeit um Chip Kelly, war ja alles klein und sehr leicht, aber sehr speedy. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein Typ war und warum der dann keine NFL-Karriere gemacht hat. Thibodeau ist ein etwas anderer Typ, der wiegt ja, also das ist ja auch ein bisschen seltsames Narrativ immer gewesen, den so als reinen Speedrusher darzustellen. Das ist er nicht. Das ist auch nicht der Weg, wie er am häufigsten gewinnt, finde ich. Also ich habe auch ein paar Fragezeichen, vielleicht nicht so dolle wie du, aber also für mich ist es schon noch ein Prospect, den ich einen Top-10-Grade geben würde. Kein Top-3, wenn man das jetzt noch differenzieren will, aber gut. Also er ist ja groß genug, schwer, lange Arme, das also ist ja einfach ein toller Athlet mit einem guten Körper, das passt schon mal. Was mag ich? Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, nicht alles zu wiederholen. Ich mag seinen explosiven Get-Off, er ist konstant der Erste beim Snap, er hat slippery inside moves, also er rutscht oft zwischen Tackle und Guard durch. Die Ducks, die dann hat ja oft versucht, dieses Slanting, also in seitlicher Position durchzuschießen. Das ist auch das ein oder andere Mal, ist er da ein bisschen, ja, out of balance. Also er kommt dann, kann dann mit so einem einzelnen Push kontrolliert werden. Ich mag seine Richtungswechsel, ich mag seine Moves grundsätzlich schon. Also ich finde, er hat ein paar gute, der Swim, der Push-Pull, die kommen ansatzlos. Er hat Lösungen parat, wenn er im Pass-Rush irgendwie nicht weiterkommt. Manchmal hat er einen Spin-Move drin oder er slippt so underneath unter dem Tackle durch. Sein Handeinsatz könnte ein bisschen konstanter sein. Der ist oft etwas wide, also oben am Shoulder-Pad. Aber ja, ich finde, er hat einen guten Punch. Seine Arme sind in Bewegung, er versucht viel. Das mit der Awareness ist mir auch aufgefallen, aber längst nicht so negativ wie bei einigen anderen. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also die Augen sind halt nicht immer beim Quarterback während des Pass-Rushes. Das heißt, der Quarterback slippt ihm ein, zweimal durch. Das gab auch einen, sagen wir mal, wo er irgendwie einen Stunt gemacht hat oder A-Gap-Blitzer war aus einer Linebacker-Position. Also die Play-Recognition ist ein bisschen durchschnittlicher. Der Long-Arm ist super, also da gibt's keinen, der ihm da was nachmacht. Also dieser Stab, dass er mit einem langen Arm wirklich den Tackle halt in die Pocket schiebt. Ich mag also von daher schon seine Art, wie er spielt, weil er eben nicht nur auf Speed Rush aus ist. Er hat einen engen Arc, einen guten Dip, einen guten Bend. Was mich ein bisschen genervt hat, ist allgemein hatte ich den Eindruck, er hat Balanceprobleme manchmal. Beim Speed Rush, also er ist sehr niedrig, das ist natürlich super, weil dann der Tackle natürlich mehr Probleme hat, seine Hände an ihn zu kriegen, aber er ist auch zu oft auf dem Boden. Also das ist ein kleines Fragezeichen bei mir, genauso bei, wenn er Change of Direction macht, gibt es das ein oder andere Mal, wo er wegslippt. Sein Tackling finde ich gut. Er hat ja wirklich auch diesen Panthersprung am Ende zum Quarterback ein paar Mal gemacht, also wo er wirklich dann aus gefühlt 3 Metern abhebt und dann den Quarterback halt im Flug umreißt. Das sieht spektakulär aus, ist, glaube ich, auch relativ effektiv. Ich fand ihn gegen den Run besser als gedacht. Die Hände, den Initial Contact, er kann sich von Blocks lösen, aber da ist er halt echt sehr inkonstant. Also es gab einige Plays, da fand ich ihn richtig, richtig stark. Wirklich tolle Technik auch, sich vom Block zu lösen mit Arm Over, mit lateraler Quickness, also auch verschiedene Möglichkeiten. Aber diese wirklich sensationellen Plays wechseln sich dann mit Plays ab, wo er sich vom Tight End kontrollieren lässt. Lässt sich in Space, fand ich ihn schlechter gegen Blocks. Also der lässt sich zu leicht wegblocken. Da hatte ich auch wieder den Eindruck, er setzt seine Füße oft nicht richtig, hat ein bisschen Balanceprobleme. Vorteil natürlich noch, was man noch erwähnen sollte, wirklich dieser Sideline-to-Sideline-Speed. Er hat wirklich einen coolen Effort. Er kann wirklich auf die andere Seite und da eben noch einen Runner ins Ausschubsen. Von daher, starker Prospect, überhaupt keine Frage. Super explosiv, top Gate-Off und Athletik, gewinnt auf viele verschiedene Weisen, nicht nur über Außen, hat diesen tollen Step. Mehr Moves als gedacht. Er ist mir etwas zu sehr out of control. Er muss in einigen Bereichen konstanter werden. Und was wir vielleicht noch ansprechen müssen, ist diese nervige Debatte, die es gegeben hat, wie wichtig ist Thibodeau denn der Football wirklich? Weil er auch andere Interessen hat. Fürchterlich. Wie kann man andere Interessen haben und gleichzeitig ein Top-Talent sein im Football? Das geht natürlich gar nicht. Das Ganze hat er ein bisschen selber losgetreten, auch durch diese Antwort auf eine Frage bei einem Interview, warum er nicht zu Alabama gegangen ist, da hat er irgendwie gesagt, naja, Football ist super, aber meine akademische Karriere war mir auch wichtig. Fand ich natürlich einen coolen Diss gegen Bama, aber kam halt nicht überall gut an. Und irgendwie hat sich da das so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen verselbstständigt, das Thema. Das ist immer mehr, hat er Motivationsprobleme. Was ist, hat er in 3 Jahren vielleicht keine Lust mehr auf Football oder ähnliches? Ja, Scouts müssen diese Fragen stellen in heutiger Zeit wahrscheinlich, aber so richtig gefällt mir das nicht, dass das immer das Erste ist, wenn jemand sich vielleicht, mehr Gedanken macht als von der Tapete zur Wand, aber so ist es wahrscheinlich.
Also ich fand die Antwort auch geil und ich meine, es gab ja auch um die Combine ein bisschen Smoke, ne? So
ja.
Nicht so optimal Interviews gegeben und nochmal, das kann auch tatsächlich sein, dass das einfach ein Team rausbläst, was einfach will, dass er an 7 oder 8 noch da ist. Das Ding ist halt, ich habe bei ihm halt keine Effort-Issues gesehen auf dem Platz. Und
nee, überhaupt nicht. Auch Downfield. Es gab ja ein paar ja. Plays, wo wirklich, und da gibt's einige andere. Ich werfe das übrigens keinem D-Liner vor, am besten einem, der noch über 260 Pounds wiegt, genau, dass der jetzt nicht 30 Yards runtersprintet, damit er im nächsten Play, wo es viel mehr auf ihn ankommt, dann außer Puste ist. Aber er hat das überhaupt nicht gehabt, fand ich. Also wirklich nicht.
Eben. Deswegen, also, wir haben's erwähnt, weil es in der Welt ist. Das gehört zur Chronistenpflicht. Letztlich müssen die Teams das dann für sich entscheiden.
Ja.
Ich find's also krass, wenn er, also, gut. Wir haben ja im Draftcast schon über die Tackles gesprochen. Du kennst ja meine O-Line Grades und viele andere auch. Ich find's krass, wenn du einen zweiten Tackle zum Beispiel über ihn ziehen würdest. Aber.
Nee, ich kenne deine O-Line Grades Gott sei Dank noch nicht, aber, ich.
Ach, stimmt.
Also, okay, für mich ist eher, wir reden gleich noch über einige andere und ich habe ihn trotzdem sehr hoch, nicht ganz so hoch wie vielleicht die ihn richtig gut sehen, aber ich habe ihn irgendwo in den Top 10.
Ja.
Was in dieser Klasse auch bedeuten kann, dass er in den Top 5 rutscht. Das ist nicht unmöglich.
Ja, genau. Von daher.
Von daher.
Spannender Spieler.
Und einfach, er hat einen höheren Floor als viele denken. Das ist nicht irgendwie, ja, der ist ein super Talent, war er, ja, und der kann nur Speedrush, sondern der hat echt viele, viele, viele Tools. So.
Finde ich zumindest. Und zum nächsten Mann, den du uns vorstellen wirst, kann ich nur sagen, mir geht er in der aktuellen Debatte zu sehr unter. Ich bin gespannt, wie du ihn siehst.
Die Rede ist von Myjai Sanders von Cincinnati, ein Senior. Myjai Sanders, was ist das für ein Typ? Er ist ein Three-Star-Recruit aus Jacksonville, Florida, war nicht unter den ersten 1000 Recruits seiner Klasse, also ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler gewesen, der mit sehr viel Fanfaren irgendwie ins College gekommen ist, ist nach Cincinnati gegangen und war da entscheidend am großen Erfolg des Programms und vor allem der Defense in den letzten Saisons beteiligt. Die letzten beiden Saisons natürlich die Krönung für die Bearcats jeweils, letzte Saison dann eben sogar mit Playoff-Teilnahme. Myjai Sanders, 2018 noch Reserve, ab 2019 dann ein wichtiger Bestandteil, 3 Jahre Starter, nie die ganz großen Stats gehabt, am ehesten noch 2020, wo er in 10 Spielen 7 Sacks und 10 Tackles for Loss hatte. Das lag aber teilweise auch am Einsatzgebiet, gerade 2021 trifft das nochmal mehr zu, da waren es dann nur noch 2,5 Sacks, dazu gleich mehr. Erwähnen sollte man noch, also Myjai Sanders 6'5", 200, ja, und dann geht's los. Wie schwer ist er? Beim Senior Bowl bei 242, was überraschend viel war, also er wirkt recht dünn. Bei der Combine ist er dann mit 228 aufgetaucht, was natürlich ein riesen Red Flag ist, aber es war wohl so, dass er sich einen Infekt eingefangen hat. Beim Pro Day jetzt vor wenigen Tagen war er wieder deutlich sogar über 240. Myjai Sanders ist ein Spieler, da ist schön, dass du schon so angedeutet hast, da werden wir auseinander sein. Ich hasse es, muss ich ganz deutlich sagen, wenn Spieler, die ich so jahrelang pushe, und der ist ein Dauergast auf meinem Blog gewesen, wie viele in der Cincinnati Defense, wenn ich sie mir dann genauer anschaue, dass ich weniger begeistert bin. So ist es bei Myjai Sanders. Myjai Sanders hat halt sehr viel, gerade jetzt in den letzten Jahren, als Fickell und Freeman, also der Head Coach und der DC von Cincinnati, nochmal mehr von einer 4-3 auf den 3-3-5 umgestellt haben, mit nur 3 Baselinern. Ab und zu gab es 4, aber nicht oft. Meistens ist es eben 3-3-5, hat er eben dann den D-End in einer Dreierline gespielt, also ein 5-Tag größtenteils, manchmal sogar nach innen gerückt, auch als 4. Was natürlich bei seinem Gewicht, das denke ich mal in der Saison nicht über 240 lag, natürlich schwierig ist, hat viel Double Teams gesehen und konnte sich entsprechend nicht so in Szene setzen. Ja, ich fange mal mit dem Bereich Pass Rush an und gehe dann auf den Lauf über. Das ist natürlich nicht ganz trennscharf alles. Er hat einen sehr auffälligen Pass Rush Style mit langen Schritten, hat relativ dünne Beine, wild umherfliegende Arme, also es sieht ein bisschen strange aus, sein Bewegungsablauf ist aber nicht ineffektiv. Hat einen ziemlich guten Get-Off, aber die ersten Schritte gefallen mir nicht so, weil er aus irgendeinem Grund trotz dieses guten Get-Offs nicht die Corner richtig attackiert bekommt, also nicht so richtig um den Tackle herumkommt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nicht dass die Twitchiness quasi der Band nicht gut genug ist, aber das ist mir ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich mag sein Footwork ansonsten. Er hat einen ansatzlosen Inside-Counter mit einem Swim-Move, der gerade wenn der Tackle luncht, also wenn der so ein bisschen mit seinem Oberkörper schon unterwegs ist, er den dann einfach auf den Außenfuß stellt und nach innen geht und dann eben diesen Move einsetzt. Ich mag allgemein seine Lateral-Quickness. Er ist ein guter Gap-Shooter, Stunts sind gut, er kommt gut innen herum, hat da eben auch den Blick für, wenn der Rush außen halt nicht klappt. Also es ist ein sehr, sehr aktiver Lineman. außen, ja, er kommt mir nicht oft genug rum, er hat einen Club, also dieser seitliche Schlag mit der flachen Hand auf an die Seite der Shoulderpads, der gefällt mir noch ganz gut und er versucht es halt oft mit Power Moves, ist mir aufgefallen, also sowas wie Speed to Power oder ähnlichem, also er versucht die Pocket zu kleinern, er hat einen guten Push-Pull-Move, also kann sich den O-Liner eigentlich gut entledigen und kann die auch in die Pocket reinschubsen, das gefällt mir soweit ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, hier kommen wir zu jemandem, der das ganz krass hatte, Balanceprobleme. Also wenn ich zähle pro Spiel, wie oft er am Ende eines Plays auf dem Boden liegt, dann, oder wenn ich da jedes Mal Schnaps trinken wäre, wäre ich besoffen. Das hängt vielleicht auch mit dieser komischen Statur zusammen. Ich fand seine Change of Direction, seine Wendigkeit nicht ganz ideal. Er hat nicht diesen engen Arc, selbst wenn er freie Fahrt hat. Das ist ein bisschen... In amerikanischen Scouting Reports hört man oft das Wort segmented, also segmentiert, dass quasi dass nicht ein flüssiger Bewegungsablauf ist. Das glaube ich, hängt, also das ist auch ein Grund neben der Positionsaufgaben, warum er eben nicht ganz so ein krasser Rusher war in der gesamten College-Karriere, wie er das hätte vielleicht sein können. Was ich mag, ich meine, dafür, dass er so lang und dürr ist, hat er wirklich eine sehr, sehr gute Leverage, auch gegen den Lauf, geht diszipliniert tief in den Kontakt, hat den First Punch, den Initial Punch, der ist violent, der ist mit Autorität, kann sich, wie gesagt, relativ gut von Blocks lösen, kann auch um Blocks drumherum kommen, hat eine gewisse Slipperiness. Bei ihm war wirklich die Frage, es ist nicht so, dass ich ihn jetzt plötzlich nicht mehr mag. Ich mochte ihn im College sehr gern, nur da ist ein bisschen die Frage der Projection. Er ist explosiv, aber nicht übermäßig wendig. Er ist undersized, gerade wenn man die Größe mit berücksichtigt, gewinnt aber durch Plays eher wie ein schwererer Defensive End. Er ist so auf dem Boden, er ist kein guter Tackler. Also die Tackling-Technik fand ich wirklich schlecht. Er geht viel zu hoch in den Kontakt immer und immer wieder. Darum schleifen ihn Leute mit, darum verpasst er das eine oder andere. Ist für mich eine total schwere Projection. Ich kann verstehen den Appeal von ihm, warum man ihn spannend findet. Ich habe ihn halt dann nur mit einer Early to Mid-Third drauf. Von daher, MyJ Sanders, das heißt, ist ja immer noch ein sehr, sehr guter Prospect, aber er gehört für mich nicht zu diesen absoluten Top-Prospects. Jetzt darfst du ihn mir schön reden.
Ja, muss ich wohl. Währenddessen ich schon wieder auf die sarkastischen Kommentare von Martin blicke. Ja, er kommt aus Jacksonville, MyJ Sanders ist korrekt. Ja, ich muss ihn ein bisschen schön reden. Das ist keiner der absoluten Top-Prospects, aber ich habe ihn halt als Borderline First Rounder, ne?
Wow.
Mit einer 2,0.
Wow. Okay.
Das Negative, was du gesagt hast, die Balance-Issues sind mir halt auch aufgefallen und dass der sich halt zu oft, dass er zu oft zu schnell wird und dann verliert er zu einfach, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt nicht so, dass der Get-Off mich jetzt dazu bringt, mir jetzt irgendwie, muss ich jetzt noch 20 mehr von sehen. Nur, ich fand ihn in vielen Stellen gut. Ist ein brutaler Gap-Shooter. Der hat einen der most nasty Swim-Moves, den ich in der Klasse gesehen habe. Ich bin der Meinung, der findet sehr konstant Lücken. Nimmt konstant die Hände hoch, wenn er nicht zum Gegenspieler kommt. Ich fand ihn sehr aktiv gegen den Run. Tackling ist ein kleines Fragezeichen. Awareness fand ich bei ihm gut. Steht bei mir auf der positiven Seite. Ich hatte den Eindruck, der weiß immer, was passiert in dem Play. Antritt, Beweglichkeit, Speedrush fand ich absolut okay. Gibt's meiner Meinung nach tatsächlich nichts. Die langen Arme helfen, 33er. Und was halt auch so ein Ding war, er hat halt auch permanent sehr, sehr auf Double-Teams gezogen. Und Notre Dame hat dann auch mal versucht, einen dritten hin und wieder mal gehen. Es war jetzt nicht so wie Thibodeau, aber es war schon relativ regelmäßig.
Und was halt eben an der Position lag, weil er eben quasi, wenn man so will, Teile von Interior-Line-Aufgaben übernehmen musste in der Defense. Das ist natürlich für so einen Spieler nicht unbedingt dankbar.
Und das macht halt auch so ein bisschen die Projection schwierig. Hast du ja auch gesagt. Ich glaube, es ist aber auch einfach genug da. Ich glaube nicht, dass er diese Upside hat, wie viele andere Spieler, die hoch diskutiert werden. Ich glaube aber von dem Balance-Problem abgesehen, die habe ich auch gesehen, dass der einen relativ hohen Floor hat. Und ich glaube schon, dass der dir schon echt viel geben kann. Von daher, mir ist das klar, dass ich den ein bisschen höher habe als der Konsens, aber das ist mir echt gerade egal. Ich mag Mijai Sanders und du magst ihn auch, nur du magst ihn ungefähr eine Runde niedriger als ich. Und ist ein interessanter Spieler und das Ding ist halt wirklich so, welches Gewicht wollen die NFL-Teams dann halt haben und das kommt halt noch dazu, das macht halt diese Projection so kompliziert.
Ja, den Swim, den haben wir beide gesehen, ne? Das hatte ich auch gesagt, dass er gerade, wenn er merkt, dass der Tackle vielleicht ein bisschen außer Balance ist, dass er ein bisschen luncht, dass er dann den Swim einsetzt und damit super, super zum Erfolg kommt. Die Awareness ist mir auch aufgefallen, übrigens das, was ganz klassisch noch immer ist, er nimmt wirklich jedes Mal, wenn die Pässe in seine Richtung kommen und er nicht durchkommt, die Hände oder die Arme hoch.
Ja.
Und das sind halt so, das gibt's halt, da gibt's einige, die es nicht machen. Das führt jetzt nicht jedes Mal zum Erfolg, aber es ist besser, als es nicht zu tun, weil du eben einen kleinen Impact womöglich eben auf das Play noch hast.
Naja, erstens das und wenn ein Quarterback das scoutet, dann weißt du halt, diese Passing Lane ist oft halt nicht da, ne?
Ja, oder muss halt dann den Arm-Angle verändern oder ähnliches. Genau, und dadurch wird vielleicht die Accuracy ein bisschen off. Und also das ist halt einfach. Ja, wie gesagt, bei mir, ich mag Sanders, ich mochte den am College. Ich habe so ein bisschen die Probleme, ob sich das übertragen lässt, sein Spiel, weil er halt nicht sozusagen für das, was er an diese Größe und Gewicht-Kombi mit den langen, dünnen Beinen. Er spielt oder er will eigentlich ein bisschen mehr diesen Big Boy Football spielen. Ich weiß nicht, ob das in der NFL gelingen wird. Das ist ein bisschen die Frage, die ich habe. Ich hätte ihn sonst höher gegradet, aber das war quasi so ein bisschen mein Problem.
Next.
Kommen wir zum nächsten Spieler und zu einem echten Unglücksraben. Du bist dran, lieber Christian.
Ja, und vielleicht zu einem der skandalösesten Pro Day Tapes, die man gesehen hat.
Ja.
Was nicht an David Ojabo, dem Edge-Spieler der University of Michigan, liegt, einem Junior 6'5", 250. Ojabo reißt sich die Achillessehne. Gut, das wusstest du in dem Moment nicht, aber dass es schlimmer war, das konnte man vermutlich etwas absehen, als er sich da beim Pro Day relativ schnell den Fuß gehalten hat und ja, die NFL-Teams gehen einfach zur Tagesordnung über, der Ball wird neu gespottet und ja.
Ja, 10 Scouts reagieren nicht. Und einer geht dann nach 5 Sekunden hin, nimmt nur den Ball, dreht sich nicht mal in seine Richtung und hebt ihn auf. Also, come on.
Ja. Eine peinliche Nummer für die Liga. Nicht die einzige. In den letzten Wochen. Aber, ja. Ich hau's einfach hier nochmal rein. Viele werden das wissen. Verletzungen spielen in meinen Grades keine Rolle. Deswegen wird auch den Achillessehnenriss gleichwohl mir bewusst ist, dass es Ojabo, weiß nicht, 15, 20 vielleicht noch mehr Picks runterspülen wird. Genau, gleichwohl, dass es runterspülen wird, ändert das nichts an dem, was ich habe. Ist für mich ein exklusiver Speedrusher, den ich mir auch gut trotz der Size als Outside Linebacker vorstellen kann, was eigentlich ja, mit 6'5", 250 normalerweise nicht der Fall ist. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Das heißt, das ist so kurz nach dem Ende der Mitte der ersten Runde, also so 19, 20, so um und bei. Ist für mich tatsächlich, es klingt ein bisschen gemein, unerfahrener One-Trick-Pony-Speedrusher mit sehr guter Athletik, der mich gegen den Lauf nicht überzeugt hat. Seine Heimatstadt ist tatsächlich Aberdeen in Schottland. Oder geboren ist er in Nigeria, ist dann nach Schottland gekommen 2007 und dann ist er zur Highschool-Zeiten in die USA gekommen, war ein 4-Star-Prospect, effektiv ein One-Year-Starter bei Michigan, All-American-Selection bei der Associated Press, 20 Spiele hat er für Michigan gemacht, 8 Starts, Program-Holder für den Single-Season Forced Fumbles, also die meisten forcierten Fumbles in einer Saison mit 5. Grundsätzlich bei David Ojabo. Guter Get-Off, Quickness und Beweglichkeit. Hat auch selbst ein Pass-Coverage gespielt und da nicht komplett schlecht mehr ausgesehen. War gerade, und das ist mir gegen Ohio State extrem aufgefallen, den entscheidenden Snaps wirklich da, als es dann wichtig wurde, hat einen Spin-Move und spielt Gap-Responsible. Das heißt, er hält seine Gap und ist da nicht überaggressiv und lässt da nicht Leute durch. Und wie gesagt, Get-Off-Quickness, Beweglichkeit, Ruhm ist im Pass-Rush, ja. Auf der Kontraseite steht tatsächlich relativ viel. Der ist, hat meiner Meinung nach nicht mit 250 gespielt. Ich fand ihn lean. Pad-Level ist zu hoch, zu oft. Ich habe gesagt, er hat einen Spin-Move. Der ist leider noch ziemlich ineffektiv. Sehr ineffektiv. Wird im Run-Game gerne rausgenommen und rennt in Blocker rein. Hat meiner Meinung nach Probleme zu finishen. Counter-Moves sind ein Fragezeichen. Ich habe mir noch dazu notiert, ein Jahr mehr am College hätte ihm vermutlich gut getan. Funktionale Kraft könnte noch besser werden. Ich habe mir zum Schluss aufgeschrieben, dass das ein Spieler ist, der sehr für viele Hurries, aber für wenige Hits verantwortlich ist. Und ich würde auch lügen, wenn er mich überzeugt. Für mich ist es am Ende, und ich hoffe wirklich, wirklich für ihn, dass er nicht, dass ihn diese Verletzung nicht auch zu sehr körperlich wirklich schadet. Also im Long Run. Dass ihn das in seiner Athletik beeinflusst oder ähnliches. Aber er ist für mich schon ein Risiko. Und ich habe den dann, also ich habe den Eindruck, natürlich jetzt durch die Verletzung ist er niedriger in der Diskussion. Ich hatte den vorher irgendwie viel Top 5, Top 10 gesehen. Das wäre mir zu früh bei Ojabo. Ich mag den Spieler, aber ich habe bei ihm eben noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Deswegen hatte ich ihn nur, sag ich mal, Mitte, zwischen Mitte und Ende der ersten Runde.
Ja, ich sehe ihn anders. In der Tat, mich hat er ziemlich weggeblasen. Ich muss es genauso sagen. Ich fand auch, dass natürlich natürlich kriegt ein solcher Spieler das Label Raw, aber ich fand ihn gar nicht so raw, ehrlich gesagt. Also da, wenn wir haben letztes Jahr ja über Odafe Away, mit dem er ja irgendwie auch Kontakt hatte. Beide kommen ja, sind ja nigerianischer Herkunft irgendwie. Da hatte ich das viel, viel mehr. Bei ihm, ich weiß, dass ich den zu hoch habe. Ich hätte ihn ohne, wie gesagt, der wird in die zweite Runde fallen, relativ wahrscheinlich jetzt, aber ich hatte ihn in den Top 10 in der Hand gehabt und auch relativ safe. Also ich habe lange überlegt, ob ich ihn vor Thibodeau ranke, weil ich seine besten Traits so gut finde. Alles, was er macht, ist quick and fast. Er hat einen guten Get-Off, aber das ist nicht mal sein bester Trade. Sein Outside-Speed-Rush ist natürlich das, womit er gewinnt am meisten, mit den explosiven Steps, mit dem engen Arc. Ein exzellenter Bend, vor allem auch mit dem Oberkörper, nicht nur mit den Knöcheln. Also der Oberkörper allgemein ist super beweglich. Er bereitet das gut vor. Er hat diese Delayed Steps, er hat diese Euro-Steps aus dem Basketball, die sich ja viele Pass-Rusher draufgepackt haben. Teils kombiniert mit Hand-Moves, mit einem Cross-Chop oder so, mit denen er Inside-Counter andeutet, den Winkel verkürzt und dann, und die Edge damit softened, wie das heißt, also er weicher macht, um dann rumzukommen. Ich fand das sehr nuanciert, was er gemacht hat. Die Schrittfolge, die Länge, ist variabel, um sich eben Leverage-Vorteile zu erarbeiten. Ich musste gerade grinsen, Christian, weil bei mir steht wörtlich so super fast und ansatzloser Spin-Move sehr effizient. Das heißt, wir haben offensichtlich die falschen oder unterschiedliche Spiele gesehen, dass er in denen, die ich gesehen habe, den Spin-Move sehr gut einsetzen konnte, in denen, die du gesehen hast, weniger. Dip-Rip, also ich finde insgesamt, was ich wirklich krass finde, die Toolbox, die er hat, in der kurzen Zeit, in der er spielt und in der kurzen Zeit, in der er startet, wo er sich ja größtenteils auf seine athletischen Attribute verlassen könnte, das schreit schon einfach nach extrem viel Potenzial. Klar, ist ein Upside-Pick, ist logisch. Ist einer, der ein Jahr Starter ist und vielleicht wäre es in der Tat besser gewesen, wenn er ans College zurückgekommen wäre. Ich hatte das auch erwartet, ehrlich gesagt. Als ich jetzt gesehen habe, wie weit er technisch im Speedrush ist, in den verschiedenen Aspekten, habe ich verstanden, warum er es nicht getan hat. Das, was du gesagt hast mit den Forced Fumbles, das finde ich, sieht man. Also es gibt natürlich Fumbles, natürlich immer ein bisschen Glückssache auch, aber er geht konsequent immer auf den Ball, wenn er in der Pocket einschlägt. Immer mit einer Hand, er hat immer diese Awareness, den Ball zu attackieren. Hat zu wenig Power-Elemente im Rush, definitiv. Bull Rush, Long Arms, Speed to Power ist alles unterentwickelt. Ich fand schon gut, wie er seine Augen, finde ich, diszipliniert im Backfield beim Quarterback. Er hat einen super Change of Direction, wenn der Quarterback in die Pocket geht, wenn er reinsteppt. Ich fand es interessant, wie stark er als Edge-Setter eingesetzt wurde. Das ist okay, das ist nicht seine größte Stärke, da muss er natürlich noch zulegen. Bei 33,5 Arme und war jetzt offensichtlich schwerer. Ich gehe mit dir mit, dass er nicht mit 250 gespielt hat. Ich finde, da ist einfach viel zu holen. Es gibt natürlich Fragen, das ist mir durchaus bewusst. Frage, warum wird er gegen Georgia bei Rundowns rausgenommen? Warum ist er so oft Roleplayer gewesen? Klar, aber vielleicht hat der Coaching-Staff, ist ja ein neuer Defensive Coordinator gewesen mit Mike McDonald, vielleicht hat er einfach das auch noch nicht so schnell gesehen, weil der natürlich jetzt ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich mag seinen Backside-Contain. Er versteht Contain. Er ist auf der Playside diszipliniert. Ich mag ihn im Kontakt mehr, als ich dachte. Der Initial Contact ist okay. Das Potenzial zum Blockschatten ist da. Er hat natürlich physisch gewisse Limitationen gehabt. Ist natürlich keiner, der über Power kommt. Hat sich ein, zwei Mal vom Tight End kontrollieren lassen. Muss ein bisschen disziplinierter seinen äußeren Arm frei halten, aber hat eben Momente. Es gab im Spiel gegen Wisconsin, wo es natürlich immer um Laufverteidigung geht. Da fand ich ihn erstaunlich gut in einigen Plays. Und was dazu kommt, wenn er mal einen Dropback gemacht hat, der hat ja fast ausschließlich als Stand-Up Rusher gespielt, in dieser 3-4 oder sogar manchmal nur 2-4, also dass dann eben nur zwei Liner und dann Hutchinson und er dann eben Edge gespielt haben. Dass er da doch ziemlich fluides Movement gezeigt hat, fand ich zum Beispiel besser als das von Thibodeau. Ist aber natürlich noch total unerfahren, was er da machen muss. Zusammengefasst für mich, Outside Speed Rusher, sehr schnell beim Quarterback, gute Toolbox, eine Menge Variationen hätte ich nicht erwartet, braucht Power Rushes dazu, braucht Power am Point of Attack dazu, aber Potenzial ist vorhanden für mich, allein wegen dieser Upside. Jemand, den ich in Top 10 gezogen hätte, jetzt ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Klar, der fällt ein Jahr aus und ein Achillessehnenriss ist ja nun wirklich auch ein echtes Problem. Da weißt du halt nicht, wie man zurückkommt, wie explosiv der zurückkommt. Gerade bei einem Spieler, der eben noch so Punkte hat, an denen er mehr arbeiten muss. Wie gesagt, ich war überraschend begeistert, weil ich sonst solche Spieler nicht. Ich brauche eigentlich komplettere Spieler, um mich irgendwie wohlzufühlen, zu sagen, das ist ein Top-10-Pick. Bei ihm war es aber so. Und da weiß ich, dass ich zu hoch bin, aber so ist es halt.
Ja, nein, nur weil du höher bist, heißt das nicht, dass du zu hoch bist. Der ist vor nein, der Injury, so, ist der genau da diskutiert worden.
Ich habe den eigentlich immer in Zehnern gesehen. Also fast okay. Immer. Aber vielleicht habe ich auch ich habe auch nicht so viele Mocks gesehen, muss ich zugeben. Aber ich habe eigentlich auch die letzten, wenn ich jetzt so mich umgeguckt habe, die letzten Tage, also noch die Mocks vor der Verletzung, hatte ich eigentlich immer den irgendwo, was weiß ich, zwischen 13 und 18 gesehen oder so. Aber ich meine, das ist ja nur so, wie du es bei Sanders gerade sagtest. Für mich ist das ein Spieler, bei dem ich weiß, dass ich, obwohl es nicht mal mein Spielertyp ist, einen Sweet Spot für hatte. Weil ich einfach begeistert war nachher davon, wie nuanciert das ist, was ich dachte, was roh ist bei ihm.
Und das ist halt das Schöne am Draft-Prozess. Irgendwann ist einem das dann halt auch egal. Dass, wenn ich weiß, ich bin halt höher, dann bin ich halt höher bei ihm. So be it. Also,
so ist es. Können
wir mit leben. Beim nächsten Spieler bin ich vermutlich nicht höher als du.
Ja, ich bin... wir schauen mal. Ein Spieler, der jetzt gerade einen kleinen Rise hingelegt hat in den letzten Wochen, unter anderem wegen einem sehr, sehr guten Senior Bowl und noch besseren Testwerten bei der Combine. Die Rede ist von Boye Mafe, Minnesota, Redshirt Senior. Was für ein Typ ist Boye Mafe? Er ist 6'4", 261, also lang, aber vor allem auch ziemlich kräftig gebaut. 92,5 Achtel Arme, also im mittleren, leicht unterdurchschnittlichen Bereich. Ist super gelaufen. 4,53er 40, ein Vertical von 38, ein Broad von 125, also super explosiv getestet. Boye Mafe, ein niedriger Three-Star-Recruit aus Minnesota, gerade so unter den besten 1500 Recruits seines Jahrgangs, also kein Spieler, der jetzt damit besonders viel Hype angekommen ist. Entsprechend langsam ging seine College-Karriere auch los. 2017 Redshirt, kaum Spielzeit 2018. 2019 Teil der D-Line-Rotation und 2020 in diesem ja verkürzten, wegen Corona verkürzten Jahr in der Big Ten dann insbesondere auch, war das erste Jahr, in dem er so richtig zeigen konnte, was in ihm steckt. Ich hatte mir dann vor der Saison, da ich ja immer etwas ausführlichere Big Ten-Previews schreibe, hatte ich mir intensiver angeschaut und so ein bisschen Durchbruch vorhergesagt, der dann zumindest in einigen Spielen kam, insgesamt 10 Tackles for Loss, 7 Sacks in einer erstaunlich erfolgreichen Saison der Gophers, wohlgemerkt. Obwohl die ja teilweise wirklich perverses Verletzungspech auf einigen Positionen hatten. Ja, ein Ratchet Senior, also jemand, der schon ein paar Jahre am College verbracht hat. Boy Maffei, was ist das für ein Typ? Hat in der 4-3-Defense, ja, Stand-Up, Three-Point gespielt. Meistens haben die da eine Seite eben einen Three-Point-Rusher, auf der anderen Seite steht einer. Was ich ein bisschen erstaunlich fand dafür, dass er eben ja auch ein relativ kräftiger Typ ist, wie viel rotiert wurde. Der war halt nicht dauernd auf dem Feld, auch im Gegensatz zu anderen Edges, also Asaisi Otomewo, der andere Edge-Rusher von Minnesota, der eher ein Run-Defender ist, der stand gefühlt deutlich mehr auf dem Feld. Die athletischen Werte, ja, also man sieht Athletik, aber ganz so krass, finde ich, sah man sie nicht. Was habe ich mir notiert? Grundsätzlich ein sehr guter Gerdorf, Schritte könnten ein bisschen raumgreifender sein danach. Es ist sehr inkonstant. Also es gibt Plays, wo das richtig gut aussieht. Es gibt Plays, wo er irgendwie relativ schnell dann verendet. Closing Burst gut, nicht überragend. Outside Rush macht er mit gutem Handeinsatz. Einer der wenigen auch, der sich gegen die Buckeyes tackles. Wer Edge Rusher aus der Big Ten gesehen hat, wird merken, dass sehr viele gegen die beiden Tackles von Aiden Hutchinson abgesehen, gegen die beiden Tackles der Ohio State Buckeyes nicht so gut aussahen oder zum Teil auch einfach gar nichts hinbekommen haben. Das war bei ihm so im mittleren Bereich, also da war er eher auf der besseren Seite. Hat durchaus ein ganz, ganz nettes und variables Repertoire beim Outside Rush, an Moves, Rip Move, agiert wirklich viel mit dem Chop auf die Arme, also dass man die Arme quasi runterschlägt vom Tackle, damit er eben die nicht an den eigenen Körper kriegt, hat aber auch einen Arm Move, also Swim Move, einen Club, also hat wirklich verschiedene, hat mir ganz gut gefallen. Band ist gut, nicht exzellent, wobei das jetzt beim Senior Bowl zum Beispiel nochmal ein Stück besser aussah. Was mich ein bisschen gestört hat, er lässt sich zu leicht mirren. Also er ist dann wirklich, wenn der Tackle quasi ihm gegenübersteht und ihn wirklich, er lässt sich zu leicht kontrollieren, er versucht halt alles mit Armen und Händen, er wrestelt um Leverage, aber er hat wenig Counter-Moves. Er hat auch zu wenig Inside-Counter, da müsste er auf jeden Fall zulegen. Initial Punch, jetzt zum Laufspiel kommen, fand ich okay, bringt Tackles aber jetzt nicht doll in Verlegenheit, hat nicht den ganz dicken Impact als Run-Defender gehabt, ohne dann wirklich miese Plays zu haben. Das ist so ein bisschen mein Problem bei Boy Maffei, der hat ein Riesenpotenzial, allein aufgrund dieser der Moves, der Beweglichkeit, der Explosivität, die man auch noch ein bisschen rauskitzeln müsste. Und er hat sehr, sehr wenig schlechte Plays. Aber er hat auch einfach oft nicht den Impact gehabt in Spielen. Also dann ist er einfach da gewesen, aber hat jetzt keinen großen Fehler gemacht oder so, aber hat jetzt einfach nicht die ganz tollen Plays gerade als Run-Defender gehabt. Der braucht einfach mehr Konstanz. Der hat die Highs sind wirklich gut, aber das braucht eben mehr Mittel. O-Liner müssen seine Arme von ihm oder kann sich nicht so gut lösen. Tackling ist okay, Play Recognition, ja, okay, gibt es auch das ein oder andere Play, wo es nicht so gut aussieht. Also er hat eigentlich wenn man jetzt sein gesamtes Skillset angeht, hatte ich den Eindruck, es ist relativ, es gibt jetzt keine gravierenden Schwächen und er hat ein turmhohes Potenzial aufgrund seiner Explosivität und auch aufgrund der Splash-Plays, die er immer wieder hat. Aber eben die Frage ist, kriegt man das konstant? Von daher mein Fazit war so ein bisschen, ein Outside Rush mit sehr guter Toolbox, mit verschiedenen Moves, Play-to-Play, aber inkonstant, große Highlights, aber dann verschwindet er oft zu schnell, müsste aus seinen athletischen Traits noch mehr rausholen, genauso unausgeschöpftes Potenzial in der Run-D. Ich habe ihm dann am Ende eine Early Second gegeben, Early to Mid. Ich habe dann ihn ein bisschen hochgesetzt, weil einfach dieses Potenzial so hoch ist, meiner Meinung nach. Aber ich sehe die Probleme mit ihm. Und dass er jetzt so überall in die erste Runde rutscht, ja, weiß ich nicht. Also ich kann nachvollziehen, wo das Upside liegt, aber ich sehe es nicht ganz so positiv. Und du siehst es offensichtlich noch negativer.
Ja, deutlich. Also tatsächlich. Also ich habe ihn eine Runde tiefer.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ich habe ihn mit einer 3,2, was mich halt einfach nervt, der finisht nicht. Du hast gesagt, der hat zu wenig schlechte Plays. Für mich ist es, wenn du einen guten Get-Off hast, wenn du einen ordentlichen Rush hinlegst und du erst nach 2,5-3 Sekunden zum Quarterback kommst, und das hat er gegen Ohio State ein paar Mal geschafft, das ist einfach zu wenig. Und das ist vor allen Dingen für die athletischen Traits zu wenig. Und ich stimme dir insofern zu, du hast gesehen, Get-Off, Power, Beweglichkeit, Kraft, ist alles da. Dass er dann so testet, wie er getestet hat, habe ich in der Form auch nicht gesehen. Dass der einen guten Rush-Score holt, keine große Überraschung an der Stelle, aber der Extent quasi war da. Wobei er auch keine Movement-Drills gemacht hat, das muss man an der Stelle noch dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass die komplett scheiße gewesen wären.
Glaube ich auch nicht.
Aber das hat mich einfach genervt. So, ich sehe die Upside, ich sehe die Power, aber mir passiert auf dem Platz einfach zu wenig. So. Ich mag den als Gap-Shooter, ich finde, der hat auch brauchbare Snaps gegen den Run, er hat einen Outside-Speed-Rush, man sieht auch die Länge auf Tape, 32,5 Arme sind auch nicht so schlecht. Alles gut, auch die Quickness für die Größe, alles wunderbar. Aber mir ist der konstant zu hoch und für meinen Geschmack, der rennt sich zu auf dem ersten Rush fest und dann kommt er erst im zweiten Versuch quasi durch und das dauert dann halt zu lang. Und das ist mein Problem mit ihm, ist halt einfach, ich sehe die Upside, ich kann total verstehen, warum jemand in Runde 2, vielleicht Ende Runde 1 irgendwo zuschlägt. Aber die Production, die wirkliche Production am Ende des Tages, die scared mich. Die macht mir Sorgen. Und wenn ich jetzt dazu komme, dass ich sage, die Athletik auf der Combine-Stage, die war da, die habe ich zwar auch in der Form gesehen, aber nicht so krass, dann habe ich einfach zu viele Fragezeichen, um den komfortabel Mitte zweite. Ich habe auch nachgedacht, ihn Mitte zweite Runde zu picken. Aber mich hat dann einfach zu sehr gestört, dass einfach zu wenig Impact auf X amount of plays in einem Spiel da ist von ihm. Ja, also jetzt auch nicht so, dass er konstant ein Double Team gezogen hat oder ähnliche Nummer. Ja.
Ja, weil ich wollte gerade fragen, weil Sanders hat jetzt ja statistisch betrachtet und auch was Pressures und sowas, Pressure Rates angeht, jetzt auch keinen größeren Impact.
Nein, als aber bei Sanders habe ich den Eindruck, dass er konstant Double Teams gezogen hat. Mhm.
So, und das, naja, stimmt ja auch, nicht. Ist ja richtig.
Und ja, vielleicht hat mich das so einfach zu sehr genervt. Weißt du, was ich meine? Man hat das auch manchmal, dass man dann zu negativ bei einem Spieler ist, wenn man den Eindruck hat, aber keine Ahnung, ja.
Ich kann das nachvollziehen. Ich
versuche halt zu finishen und ja, keine Ahnung.
Also, mein Grade ist ja mit allen Berechnungen genauso übrigens wie bei Ojabo, wenn es da weniger ist, ist natürlich mit dem Potenzial. Das ist jetzt nicht, also rein auf Tape ist es für mich kein Early to Mid Second.
Ja, aber das ist ja, das sind ja normalerweise My Guys, weißt du? Also ich bin ja normal lieber, der gerade bei Edge brutal auf Athletik geht. Aber bei ihm konnte ich es nicht. Sorry, du wolltest auch noch was sagen.
Nee, finde ich, also ich bin, wie gesagt, ich bin ganz bei dir. Was ich mit den negativen Plays, das ist genau dasselbe, was du auch sagtest. Oder was du gerade sagtest, dass du sagst, ja, er finisht zu wenig. Also was ich meinte mit sehr negativen Plays, es gibt jetzt nicht so eine grotesken Whiffs, also dass er einen Tackle halt so total bescheuert verpasst. Da gibt's bei anderen, da haben wir noch ein paar Kandidaten. Aber das fand ich nicht so krass. Also das waren eigentlich immer so Nuller Plays, sag ich mal, wo er einfach keinen Impact hat, aber jetzt auch keine große Scheiße baut. Und das gab's zu oft. Also den müsste man irgendwie mit dem, was er hat und mit dem, ich habe ja den Senior Bowl relativ intensiv verfolgt, was er da gezeigt hat, wie viele Probleme da verschiedenste Tackles mit ihm hatten, weil er einfach explosiver, weil er nochmal einen besseren Band auch gezeigt hat, wirklich enger Arcs gelaufen ist. Den muss man vielleicht Feuer unterm Arsch machen, weiß was ich, aber der hat das Potenzial dazu und das habe ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr bewertet als du. Grundsätzlich sind wir ja mit allem, was wir beobachtet haben, jetzt bei ihm ziemlich nah beieinander.
Es ist halt immer schön, wenn wir einleiten, wir overraten den, wir underraten den, nächste Spieler overrate ich.
Genau.
Wir bleiben, es ist ein bisschen Big Ten-lastig.
Das gehört sich auch so, mein Lieber.
Kann ich mit leben. Aber sind tatsächlich eine Menge Rusher aus der, wie viele sagen, den schönsten Liga des Footballs der Welt, aber ja, vielleicht auch nicht.
Doch.
Aber wir gehen wieder zurück nach Europa. Wir gehen nämlich von Aberdeen nach Schottland, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in Österreich abquälen oder gegen Österreich abquälen, aber das nur nebenbei. Nämlich wir gehen zu George Karlaftis Edge, Purdue Junior 64275, 2001er Jahrgang. Ist für mich ein explosiver und kraftvoller Edge Rusher, der still raw ist und nicht überragend gegen den Lauf. Ich habe ihn minimal hinter Thibodeau. Mit einer 1,5. Explosiver Rusher mit viel Upside, ja. Das passt zusammen. Ist nach West Lafayette in Indianapolis aus Athen tatsächlich oder ist dorthin umgezogen. Im achten Schuljahr war ein Forster Recruit, Selling und Sales Management. Also ich hoffe, dass er in den Gesprächen mit seinen Teams, mit den NFL-Teams, da seine Fähigkeiten gut verkaufen kann, denn sonst hat er in der Uni leider nichts gelernt. Back-to-back-Champion im Kugelstoßen in der High School. Indy Mr. Football Defensive Lineman des Jahres und 2020 auch ein All-Academic Big Ten. Das heißt, so ganz blöde kann der Junge nicht in der Birne sein.
Einspruch, Christian, der hat irgendwie, ist auch so ein halber Trump-Fan. Also von daher merke ich mittlerweile, dass das mit dem Academic All-American vielleicht auch nicht zu ernst zu nehmen sein sollte. Aber gut, lassen wir das Thema.
Das macht ihn mir jetzt schon wieder ein bisschen sauer, gell?
Naja, da sind einige dabei, denke ich, von denen wir es nicht wissen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten.
Es ist auch fest unterstrichen, ich liebe die Explosivität und den Getter von die Power von Karlaftis. So. Das ist halt einfach jemand, den ich mich verknallt hat einen Bullrush, kann Gaps shooten, Outside Speed Rush finde ich gut. Gegenspieler in Overextension frisst er direkt, steht bei mir wortwörtlich. Absoluter Effortspieler, jedes Play, kann tacklen, Swim-Move ist da. Ohio State hat permanent 2 gegen ihn gestellt. Spin-Move, super gewaltvolle Hände, auch wenn der Einsatz manchmal noch etwas unkoordiniert aussieht. Ich vermute, dass er sehr gute Lead-Movement und Get-Off-Trades hat, noch nicht im absoluten Elite-Bereich. Und im Run-Game wird er halt zum Teil weggeballert. Also auch von Titans, das hat mich genervt. Das muss einfach besser werden.
Oh ja. Entschuldigung.
Ja, ist einfach so. Das ist für mich, also das, wo du sagst, das ist bei dir, bei irgendwie Mafia die Upside-Grade, das ist halt für mich die Upside-Grade. Die Kombination aus Explosivität und Power, die muss eigentlich reichen, um es in der NFL zu schaffen. Notfalls als Pass-Rush-Spezialist. Auch wenn der in gewissen Bereichen noch raw ist. George Karlaftis ist einer der My Guys tatsächlich. Und deswegen, ich habe ihn mit einer 1,5, ich finde den toll. Wenn die Chargers ihn an 17 ziehen, trotz Mac und Bosa, würde ich dann mit Handkuss würde ich sagen, ja, mach das. Je nachdem, wie das Board fällt. Ich finde den gut. So, und jetzt ist du wieder den Job, mir ehemalig zu reden.
Nee, so weit sind wir nicht auseinander. Karlaftis hat ja relativ viel Hype bekommen als Top-10-Pick vor der Zeit, weil das ja einfach auch einer der Top-Recruits von Purdue war, zu der Zeit, wo Jeff Brohm sich da ja ein paar Spieler gesichert hat. Und er kommt ja direkt aus West Lafayette, also er ist ja direkt quasi vor Ort groß geworden. Nur dachten viele oder alle, dass er eigentlich dann für Notre Dame geht, was er nicht getan hat. Er hat ihn ja auch soweit. Da ist viel da, ist auch ein ganz, also bei mir ist er auch Mitte erste Runde, also ein Top 20 Pick, aber eben nicht mehr, weil ich bei ein paar Fragezeichen bei der Projection habe. Und der ist 266, also 64, 266, also ein echter Power Rusher müsste das sein, ein Power Edge. Er spielt aber nicht so. Er ist einer, der fast, also seine besten Momente sind eigentlich beim Outside Rush. Und er macht ja auch sehr, sehr viel Outside Rush. Also er kann die Corner gut, also das Cornering ist gut. Chop and Rip Move effizient, gewinnt mit Handeinsatz. Ich finde nicht ganz ideale Richtungswechsel. Also wenn der Quarterback halt in die Pocket steppt, dann braucht er halt oft einen Schritt mehr, um eben den sozusagen den Richtungswechsel einzuleiten. Aber die Hand Moves sind gut. Er hat verschiedene Wege, über außen durchzukommen. Manchmal wird er zu weit rausgetragen. Also er wird um die Pocket geführt, wenn er den Initial Contact nicht gewinnt. Ich glaube, er ist ein bisschen stiff. Aber interessanterweise gewinnt er mehr über außen als ich als Spieler, bei denen ich das mehr erwartet habe wie Thibodeau. Nur da ist die Frage, und da komme ich nachher nochmal drauf, ist das etwas, was in der NFL gelingen kann, bei jemandem wie Carl Laftis, der ein guter Athlet ist, also diese Idee, dass er irgendwie kein besonders guter Athlet ist, die ist Quatsch. Hat auch ein super Word gehabt, ist jetzt beim Pro Day auch eine gute Zeit gelaufen, also eine solide Zeit. Stunts fand ich richtig toll, also das, wenn er quasi der Looper ist, der dann über die Mitte kommt. Er ist nur jemand, der, finde ich, ziemlich oft reckless am Quarterback vorbeischießt. Also da müsste er noch ein bisschen disziplinierter sein. Und ich fand ihn gegen Ohio State halt echt schlecht. Also gegen Petty Frere und DaJuan Jones, gegen die beiden Tackles, fand ich seinen Effort auch nicht gut. Also ich weiß nicht, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Spiel hat ihn gleich mal runtergegradet. Gerade weil ich die Ohio State Tackles, also gerade Petty Frere ist ja auch ein guter Tackle, ist ja überhaupt keine Frage. Und DaJuan Jones ist ein Riese. Aber da gab es halt einige Edge-Rusher. Und wie gesagt, nehmen wir Hutchinson mal raus, weil das war ein Jahrzehntspiel, die mir da deutlich besser gefallen haben von den vielen Big-Ten-Spielern. Gegen den Lauf dachte ich, Mann, der muss doch viel dominanter sein. Ich fand seinen Punch übrigens nicht so gut wie du. Ich fand, dass er im ersten Kontakt oft schnell ein Yard verliert. Dann kann er seinen Anchor setzen, dann kann er seine Power und Base ausspielen. Aber der gerade im ersten Kontakt, fand ich, hat er ziemlich oft verloren. Ich weiß nicht, ob es ein Leverage-Problem ist. Und dann dieses, dass er von Titans kontrolliert wird. Wir hatten das Spiel gegen Oregon State. Tegan Kitoriano ist ein solider Blocking-Titan. Aber dass der ihn komplett kontrolliert und teilweise wirklich auch beherrscht, das darf nicht passieren. Also er verliert so oft den ersten Kontakt für mich gegen den Lauf an der Line of Scrimmage, wenn er eben nicht im attackierenden Modus ist. Also nicht im Pass-Rush-Mode. Edge-Setting grundsätzlich gut, und er hat ja in diesen Bereichen, hat er einfach auch aufgrund seiner Power, die er sonst auch zeigt, seines Körpers, hat er ja einfach auch sehr, sehr viel Potenzial, aber ich wundere mich, warum da so wenig da ist und beim Outside-Rush funktioniert so viel. Das habe ich irgendwie nicht, das ist quasi so ein bisschen konträr oder kontraintuitiv zu dem, wie er aussieht und wie er sich eigentlich bewegt. Edge-Setting fand ich ihn ein bisschen, sagen wir mal, undiszipliniert, schnell upfield, hat immer wieder Runlanes angeboten, muss er ein bisschen disziplinierter werden. Tackling-Radius gut, aber ich fand auch da, zu viele Rusher laufen an ihm vorbei. Die Tackles selber sind hart, die sind sehr gut. Also wenn er jemanden tackelt, dann tut das auch weh. Von daher, ja, für mich ein Mid-First, ein Top-20-Spieler, aber eben nicht viel mehr. Ich finde, zusammengefasst, ein wirklich krasses Arsenal an Pass-Rush-Moves bei Outside-Rush. Frage ist halt, kann er damit bei den Pros gewinnen? Ist er ein Spieler, der über außen gewinnen kann gegen wirkliche Top-Tackles in der NFL? Das ist so ein bisschen meine Projection-Frage. Er hat Power-Rush-Moves, er hat Wrestling-Moves, er ist nur zu oft aus oder hinter dem Play und er hat seltsame Schwächen am Point-of-Attack, wenn er wirklich Head-on-Head spielen muss, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und da frage ich mich, woher kommt es? Aber wie du siehst, wir sind gar nicht so weit auseinander.
Nee, das ist eng. Das ist wirklich eng. Also...
Nur ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte gedacht, Carl Laftis ist für mich, hatte ich so in meinem Kopf, dadurch, dass ich ja eben die Saisons auch durch so ein bisschen scoute, war mein Eindruck, den hätte ich auf jeden Fall über Ojabo gehabt. Und das hatte ich am Ende dann nicht. Und das war
übrigens das, wie es mir mit Thibodeau gegangen ist, muss ich zugeben.
Okay.
Ich dachte, der ist noch viel geiler. Ich dachte, das ist ein safe Top 5 Pick, und bei allem Positiven, was ich gedacht habe, sind mehr Fragezeichen. Also nicht so viele, was ihm dann Leute unterstellt haben.
Ich weiß schon, was du meinst.
Ne, aber trotzdem mehr, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber so ist es manchmal, ja. Und wir werden jetzt mal sehen, ob der nächste Spieler, vielleicht jetzt, nicht unbedingt sportlich, aber gerne im Sinne der Karriere in die Fußstapfen von Brian Burns tritt.
Ja, und ich bin gespannt, wo du ihn siehst, weil das ist einer der Late Riser jetzt in im Draft-Prozess gewesen, über den man im Sommer noch gar nicht gesprochen hat, was auch ein Grund hat. Die Rede ist von Jermaine Johnson. Kein sehr schwieriger Name, ich versuch's nochmal. Jermaine Johnson von FSU. Heute geht's nicht an Redshirt Senior. Was ist er für ein Typ? Als ein JUCO, also ein Junior College Spieler, ursprünglich aus Minnesota, ging dann erst aufs Independent Community College in Kansas, war da so überzeugend, dass er der Nummer 1 Recruit aus den JUCOs wurde, hat sich 2019 zunächst für Georgia entschieden, war dort 2 Jahre Backup, beziehungsweise in der Rotation. 2020 wurde er da auch mehr als designierter Pass Rusher eingesetzt, mit auch durchaus Erfolg. Und dann hat sich der gute Jermaine Johnson entschieden, 21 nochmal zu wechseln für sein letztes Jahr zu Florida State, und das hat sich mehr als bezahlt gemacht, hat aus, ja, so ein bisschen aus dem Nichts eine Top-Saison gespielt. 17,5 Tackles for Loss, 11,5 Sacks, ja, und plötzlich war er einer der großen Riser. Ja, und das hat sich beim Senior Bowl fortgesetzt, wo ich sagen muss, bester Edge für mich. Da hat er wirklich alle Tackles vor riesengroße Probleme gestellt, konnte keiner mit ihm klarkommen. Ja, Johnson, 6'5", 254, 34er Arme, also wirklich sehr lange Arme auch. Ist eine 4,58 gelaufen, vertical und broad, okay, aber also jetzt nicht so sensationell wie bei Marfay oder so, aber eben auch ein echt sehr guter Athlet. Ich war sehr angetan. Ich kann es nicht anders sagen. Jermaine Johnson hat als Outside Rusher gespielt, also in der 4-3 als Left oder Right Defensive End, gelegentlich auch mal nach innen. Was ich mag, Effort. Immer extrem aktiv, immer auf der Suche in der Nähe des Ballträgers. Den siehst du immer bei Tackles, selbst wenn er nicht dran beteiligt ist. Er hat einen guten, nicht herausragenden Get-Off, ist ein Power-Rusher eher. Hat super Awareness, Quarterback und Backfield-Action im Auge. Starken Bull-Rush, hat einen super Punch. Den Punch könnte sich Carl Laftis abgucken, den hat er kraftmäßig auf jeden Fall drauf, aber da fehlt es dann ein bisschen. Ziemlich gute Leverage für 6'5". Speed to Power, also alle die Power Rushes sind richtig, richtig gut. Er hat noch kein größeres Arsenal an Pass Rush Moves, ist dann ein bisschen ineffizient. Also er versucht die oft, den Spin, den Club, aber das funktioniert noch nicht ganz so gut, wie man das vielleicht erhofft. Da ist noch auf jeden Fall ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ja, guter Job, also der Schlag auf die Arme des O-Liners, gerade bei Inside-Countern, das ist richtig, richtig stark. Ich mag seinen Dip und Bend, auch wenn er zu selten über außen gewinnt, aber da ist, glaube ich, noch was zu holen. Er hat diese langen Arme, die helfen ihm dann auch extrem beim Bend. Also er lässt sich, finde ich, er hat einen engen Arc, er lässt sich nicht zu weit raustragen, er ist sehr, sehr diszipliniert, das hat mir bei wirklich allen Plays gut gefallen, seine Augen, seine Change of Direction. Er ist nicht jemand, der eben überkandidelt, dann versucht noch den ganz weiten Weg zu nehmen. Und ich fand, er wurde wirklich im Saisonverlauf, und das ist vielleicht auch eben ein Zeichen des Potenzials, dass natürlich ein Spieler, der jetzt nicht so viel gespielt hat oder ein bisschen eher in so einer Backup oder Rotationsrolle, aber er wurde im Saisonverlauf wirklich noch immer besser. Und dann kommen wir gegen den Lauf, ist wirklich vielleicht der beste Laufdefender für mich in dieser Klasse, könnte man zumindest drüber nachdenken. Super starker Initial Punch, bleibt tief, gewinnt den ersten Kontakt, also wirklich dieses, was immer heißt, rolls through hips, also durch die Hüften nach oben rollen, in den Kontakt rein, das macht wirklich viele Tackles for Loss, heavy hands, Blockaufnahme ist super, also er lässt den Running Back dabei oder den Runner nicht aus den Augen, kann einen Arm oft befreien. Ich komme immer wieder auf die Augen, weil er wirklich einfach sehr, sehr viel im Blick hat. Das Spiel so schnell erkennt, den Flow des Spiels so schnell erkennt. Körperkontrolle mag ich. Effort zu den Seitenlinien und Downfield. Der Pursuit ist excellent. Closing Speed ist super. Tackling Radius, also von daher, und einfach auch ein physischer Tackler. Du hörst es schon. Ich bin extrem überrascht gewesen, weil ich nie dachte, dass ich Jermaine Johnson so hoch ranke. Zusammengefasst, exzellenter Run-Defender, superschnelle Reaktionen, herausragender Mix aus Disziplin und Aggressivität, Energizer-Bunny, wirklich Top-Effort über das gesamte Spielfeld. Toolbox ist da, aber nicht immer effizient, ist keiner dieser Bendy-Outside-Speed-Rusher, obwohl er diese Momente hat, aber das ist nicht das, worüber er kommt. In der NFL vielleicht kein Sackmaster, eher der Pocket Pusher, das ist durchaus möglich. Für mich trotzdem ein Mid First. Ich bin relativ sicher, dass du den niedriger hast. Ich habe ihn vor Carl Laftis. Jetzt darfst du ihn mal nicht reden.
Nee, also nein, positive Worte, Nicola, zu Florida State sind kein Hilferuf.
fällt uns beiden nicht so ganz leicht und die Kommentare von Nicola in unserem Chat sind immer wieder ein Genuss.
Ja, denkt an unsere Live-Coverage, 3 Tage live, da wird Nicola sich sehr aktiv einbringen und ich freue mich jetzt schon. Vermutlich werde ich danach eine Psychotherapie brauchen. Wir alle. Das Schlimme ist, ich werde Nicola und Jan, du bist herzlich eingeladen, als dritter Mann in die Marburger Booth zu kommen. Ich werde mit Nicola noch ein bisschen Zeit in diesem Sommer verbringen, weißt du? Wie Andy Müller sagen würde, das wird eine Deprimierung vielleicht. Ich habe ihn nicht so weit hinter dir, tatsächlich.
Ich war echt weggeblasen. Ich war echt weggeblasen davon, wie physisch und wie hart er spielt.
Ich fand ihn gut. Also er ist auch einer der Spieler, die Roman halt auch echt eine Runde niedriger als ich hatte, tatsächlich.
Okay.
Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Relativ knapp hinter Carl Laftis. Aber zum Beispiel wertungsgleich jetzt mit Ojabo. Und ist damit, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist geteilte, also Ojabo und Johnson sind meine geteilt Edge Nummer 4, ja, wenn man so möchte. Ich kann vieles, was du sagst, so bestätigen. Ich finde ihn gut gegen den Lauf, ich finde ihn nicht ganz so geil. Ich würde mir wünschen, dass sein Pad-Level noch konstanter ist. Ich glaube, dann würde er auch noch etwas mehr Impact im Edge-Rushing haben. Sein Handeinsatz ist noch für mich etwas wild in vielen Bereichen.
Ja,
und ich würde mir wünschen, dass er noch etwas mehr Kraft aufbaut insgesamt. Aber das mit dem Effort, hast du gesagt, shoots gaps well, ist bei mir fett unterstrichen. Also gib ihm eine Lücke, dann wird er sehr vermutlich sehr schnell dadurch sein. Quickness-Antritt, sehr, sehr guter Swim-Move, hat einen Spin-Move, hat gerne mal 2 Leute beschäftigt. Ist ein bisschen risk-rewardy, aber ich glaube, also einen gewissen Floor hat er. Die Frage, die du zum Ende gestellt hast, die würde ich halt auch stellen. Ist er ein Pocket-Pusher oder ist er doch jemand, der dann diese Sack-Zahlen oder diese Hit-Zahlen auflegt? Das wird sich zeigen. Ich mag Jermaine Johnson. Also ich mag ihn wirklich, du hast den, soll ich mir gerade nochmal notieren, Mitte erste Runde, ich bin mit
knapp
der 1,7
knapp an den Top 10 dran.
Knapp an Top 10, okay.
Also irgendwo, kommt ja aber drauf 12. an, wie viel andere Prospects es in der Range gibt, aber irgendwo zwischen 10 und 15.
Okay. So, ich habe ihn nicht ganz so gut, aber ich habe ihn gut.
Aber auch nicht so weit dahinter.
Bei mir ist es halt eher, sagen wir mal 18 bis 20.
Aha. Sind relativ marginale Unterschiede.
Ja.
Trotz allem.
Ja. Also ich fand ihn schon gut. Ich fand ihn wirklich gut. Und gerade mit der Größe, und das ist, da ist schon viel drin. Also zweifellos ein guter Spieler. Und jemand, mit dem ich definitiv deutlich wärmer geworden bin als mit dem nächsten Spieler.
Your call. Your call, du bist dran.
Das ist für mich möglicherweise ein bisschen die Enttäuschung der Klasse gewesen. Bizarrerweise einer der ersten Spieler auf der Position, die ich gesehen habe. Und ja, nehmt meine Grade nicht so ernst, nehmt Jans Grade ernst, weil ich habe den echt niedrig. Es geht um Drake Jackson, Edge von USC, Junior 6'4", 250. Ist für mich ein inkonstanter One-Trick-Pony Speedrusher. Und ich habe ihn Mitte dritte Runde auf dem Board mit der 3,6. Ich sehe den mehr als Strong Side Defensive End. Ein Willing Run Defender, ein Flashy Player. Ja, hat vermutlich sehr, sehr viele Witze über sich ergehen müssen. Denn er kommt aus Corona, Kalifornien.
Ich wollte den Witz auch bringen, wenn ich ihn vorgestellt hätte, aber wir haben es falsch rum aufgeteilt.
Der hatte keine schönen letzten 2 Jahre in der Hinsicht. Communication Major bei USC, was für mich heißt, der wollte unbedingt Football spielen. Ja, ist immer gut, wenn man als Geisteswissenschaftler das in der Form sagt.
Ja, Sociology auch immer ein sehr guter Indikator dafür.
Ja, das Schöne bei Clemson Prospects ist, du hast sehr, sehr oft Parks and Recreation Management. Das finde ich geil. Egal. 66 Tackles in seiner Karriere, inkludiert 17 for loss mit 7,5 Sacks, 3 Deflections und eine Interception. Grundsätzlich, also ich war überrascht, weil ich habe den, also ich habe, du kannst auf der mockdraftable.com kannst du so ein bisschen auch einen Verlauf von einem Spieler sehen, in der wohin gemockt worden ist, und der ist ja immer stellenweise in Top 10 gemockt worden. Ich mag bei Drake Jackson. Er hat einen ganz ordentlichen Get-Off und einen Antritt. Ich mag seine Kraft. Kein Feind des Kraftraums, was den Oberkörper betrifft. Kann das Pad-Level runterbekommen, allerdings nicht konstant. Ist für mich ein guter Tackler. Hat Erfahrung in Coverage und kann sich da bewegen. Gute bis sehr gute Einsatzbereitschaft. Seine besten Snaps als Rusher sind mit seinem Speed sehr gut. Alleine, sie sind zu wenig. Zum Kontra. Pad-Level hat mich genervt. Ich habe gesagt, ordentlicher Get-Off ist es viel mehr, ist die Frage. Seine Moves außerhalb von Speed sind für mich ein Fragezeichen. Finishing ist ein Problem. Ich fand ihn an einigen Stellen raw. Wird zu oft und zu einfach nach außen geleitet. Arme und Beine sehen dünn aus, deswegen Oberkörper und so. Kraftraum ja. Bei Leg Day skippt, weiß ich nicht.
Don't skip Leg Day.
Don't skip Leg Day. Ich finde, man sieht das Potenzial hin und wieder. Mein Problem ist halt, und das mag auch nur meine eigene Wahrnehmung sein, also das ist natürlich nur meine eigene Wahrnehmung. A, er verliert zu viele Reps. Und B, er hat zu wenig Impact auf das Play. Und das passiert mir einfach zu oft. Und, es gibt Spieler, mit denen wirst du nicht warm, egal wie viel du von denen siehst. Und bei mir, ich würde es, naja, ich, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern bei anderen Prospects. Aber bei mir ist es halt bei Drake Jackson. Es ist kein schlechter Spieler, aber ich finde, der Impact für das, was er sein könnte, ist zu wenig. Jan, ich bin in der dritten Runde mit ihm komfortabel, aber nicht viel früher.
Ich tue mich schon mit der dritten Runde schwer, ehrlich gesagt.
Really?
Ich hab gehofft, dass du den irgendwie, dass wir hier große Uneinigkeit haben, aber das war auch die größte Enttäuschung der Edge-Klasse für mich. Vor allem, weil ich den halt in den Plays, und er hat ja Highlight-Plays, ne? Also wenn man jetzt sich die Top 10 Plays anguckt und zum richtig krassen Outside-Speed-Rush mit mega tiefem Dip unter der Schulter durch, engem Arc, sieht super aus.
Ja.
Aber nein, das war es halt auch. Also, kann ja auch sein, ich würde mich ja freuen, wenn Drake Jackson eine viel bessere Karriere dann macht, als WMC prophezeien, wobei man natürlich auch sagen muss, irgendwas zwischen, bei mir ist ja wirklich Borderline Tag 2 noch, gerade so oder eigentlich nicht mehr. Also das ist ja. Kann man,
hast du sogar noch ein bisschen
niedriger? Ich hab ihn noch niedriger als du.
Ja, krass.
Ja, die Fourth, oder?
Aber irgendwie beruhigt mich das so ein bisschen, weil dann kann die Evolution nicht komplett auf sein, die ich da habe.
Wie gesagt, er kann ja mit dem, was er kann, wenn er das dauerhaft einsetzt, dann ist ja durchaus möglich. Und das, wir reden ja immer noch von Ende dritter, Anfang vierter Runde bei mir. Das heißt, das sind ja immer noch in der Regel Spieler, die einen gewissen Impact haben. Nicht alle, aber das ist ja jetzt nicht, wir sagen ja nicht, der hat keine NFL-Karriere vor sich oder so. Nur, ich kann ja auch kurz, also Get-Off okay, Burst okay, aber niemand, der beständig die Edge attackieren kann, nicht super explosiv auf den ersten Schritten. Den Outside-Rush fand ich wahnsinnig eindimensional. Er kann schnell gelockt werden vom Tackle, hat Probleme, sich zu befreien, hat kein großes Arsenal an Moves. Er hat eigentlich den Dip und Bend, was natürlich wichtig ist, gerade als Outside-Speed-Rusher. Er hat ab und zu so einen Verzögerungs- oder Hesitation-Step, um den quasi so ein Setup des Tackles und Softening der Edge und dann mit einer Beschleunigung über außen durchzubrechen, aber auch das ist nur mäßig effizient. Kein guter Bullrush, nicht die größte Shot-Area-Quickness, zu oft am Joggen, selbst bei Plays auf seine Seite, das schreibe ich selten, aber bei ihm ist es mir halt wirklich aufgefallen. Ich fand fast, seine besten Plays waren, wenn er Inside-Linebacker gespielt hat und Spy-Blitzer war. Also als Spy und dann kam er, also dann geht es, aber Technik fand ich halt sehr, 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 sehr limitiert. Gegen den Lauf, ja, slanted oft nach innen, gute Tiefe, also ist nicht, hat nicht, also hat inkonstantes Pad-Level, habe ich mir geschrieben, es gibt Plays, wo er gute Tiefe hat, aber dann hat er zu oft Schulter rein und Kopf runter und dann kann er halt am Play vorbeigeschoben werden, weil er nicht guckt. Kein Edge-Setter, zu leicht von Titans zu kontrollieren, also Greg Dulcich, der Receiving Tight End von UCLA, spannender Prospect, aber der dürfte ihn nicht im Blocking kontrollieren. Das hat mich richtig aufgeregt in dem Spiel. Wie oft er den einfach ganz locker kontrolliert hat. Dann kann sich nicht und nicht groß geschrieben schön Caps Lock von Blocks lösen, trotz deutlichem Effort. Also es ist nicht so, dass er da jetzt nichts versucht, aber zieht Blocks wie Magneten an. Zu späte Reaktion auf Action im Backfield, fällt auf Eye Candy rein, schlechte Awareness bei Zone Reads, also Play Recognition, Football IQ hat mir auch nicht gefallen, hat eine gute Tackling Range, hat einen ganz guten Anchor, also gibt nicht viel Ground her, wenn der Punch ist okay, aber er ist jetzt nicht jemand, der sich bedingungslos wegschieben lässt, aber er lässt sich halt immer kontrollieren. Oder zu oft, nicht immer. Von daher zusammengefasst, Outside Speed Rusher mit verlockender Quickness und super Band, aber keiner ausgereiften Toolbox, große Schwächen in Physis, lässt sich an Line of Scrimmage mühelos kontrollieren oder neutralisieren. Ich glaube, dass der auf 3-4 wechseln muss, weil ich will den nicht als die End an meiner Edge haben. Hat Potenzial als Speed Rusher, für mich eigentlich kein Day 2 Pick mehr. Ich kann mich mit Ende der dritten Runde anfreunden, weil natürlich dieser Outside Speed Rush, den er manchmal zeigt, weil der natürlich einfach richtig, richtig gut ist. Aber das ist alles. So ein bisschen übertrieben gesagt. Ich will den Prospect nicht madig reden. Und das mag halt sein, dass wir auch einfach einige Sachen nicht sehen. Und es gibt ja Momente, an denen man ansetzen kann, aber in einer so tiefen Edge-Klasse mit so vielen verschiedenen spannenden Spielern würde ich persönlich in den ersten mindestens 3,5 Runden die Finger von ihm lassen. Ja. Also quasi der ersten Runde, der zweiten Runde, der ersten Hälfte, der dritten Runde wäre für mich kein Spieler, den ich nehmen würde. Man kann auf diese Upside hoffen oder setzen oder wetten. Tut mir schon...
Aber selbst die Upside hat Limits. Weißt du, was ich meine? Also
ja, aber wenn du einen Trade haben willst als Rusher, nur einen einzigen, dann ist es natürlich ein Outside-Speed-Rush mit guter Explosivität oder gutem Get-Off und einem absoluten Top-Band. Und den hat er ja. Aber, der hat mich echt enttäuscht.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ging
mir tatsächlich genauso. Ohne, und da hast du ja vollkommen recht, immer noch auf einem hohen Niveau.
Immer noch auf einem hohen Niveau, klar. Dazu ist er natürlich auch zu athletisch. Ne? Das müssen wir auch sagen.
Eben.
Ja, das ist ja kein schlechter Spieler. Und der hat ja auch lange Arme, eine 34er Arme, ein 36,5er Vert, 254. Ich glaube nicht ganz, dass er damit gespielt hat, aber das haben wir jetzt natürlich schon ein paar Mal gesagt. Hey, ja, wie gesagt, es gibt Spieler, die eigentlich abholen, und Drake Jackson gehörte relativ eindeutig dazu.
Ja, und zwar bei uns beiden.
Und ja, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der wahrscheinlich alle auf die eine oder andere Weise abholt. Die Frage ist, wie doll?
Ja.
Die Rede ist von Aiden Hutchinson, Michigan Senior. Ja, Aiden Hutchinson, ein Four-Star-Recruit aus Michigan, der sich für die Wolverines entschied, ist ein Legacy-Player, also schon sein Vater. Chris Hutchinson war da ein Star-Defender bei den Wolverines. 2018 als Freshman-Backup gewesen, dann eine sehr gute Sophomore-Season 2019. Ja, bei der die Footballwelt so ein bisschen auf sein Talent aufmerksam wurde, war halt der Bookend von Quiddy Pay. Kann man nicht anders sagen, wirklich sehr, sehr, sehr starke Saison. Dann 2020 für ihn, ja, eine besonders abgekürzte, nicht nur Corona, sondern auch noch ein Fractured Leg, also hat einen Beinbruch gehabt oder ein Knochen im Bein war gebrochen. War jetzt nicht die schwerste Beinverletzung, von daher hatten viele erwartet, dass er trotzdem für die Draft sich meldet, weil er so ein bisschen als Borderline-First-Rounder galt, irgendwie so in der Richtung, hat dann aber ein bisschen überraschend entschieden, nee, ich komme nochmal zurück nach Ann Arbor, und das hat sich gelohnt, für ihn persönlich wie fürs Team. Für ihn persönlich 16,5 Tackles for Loss, 14 Sacks, eine ganze Reihe an Auszeichnungen, also eigentlich alles, fast alles, was man so kriegen kann als Defender. First Team All-American, MVP der Big Ten, Lombardi und Ted Hendricks Award. Heißt es Lombardi Award? Ja, wie auch immer. Zweiter der Heisman Trophy, Finalist sogar des William Wee Campbell Awards, also das, was man umgangssprachlich die Academic Heisman nennt. Also der hat quasi alles abgeräumt. Konnte die Wolverines zum ersten Big Ten-Titel seit Anno Dunemal führen, hat den Erzrivalen Ohio State endlich schlagen können und sogar in die Playoffs eingezogen, da dann chancenlos gewesen. Aber das war natürlich eine von vorne bis hinten ziemlich Cinderella-Saison, die Aiden Hutchinson da mit seinen Michigan Wolverines erlebt hat. Was ist er für ein Typ? 6'7", 260, also ein großer, massiver Edge, 32 ein Achtel Arme, leicht oder etwas unterdurchschnittlich, sehr große Hände dafür. Ist eine 4,74 gelaufen, was ich für seine Größe, ich weiß nicht, warum man da irgendwie so getan hat, ob das irgendwie eine langsame Zeit ist, absolut okay. Ein 36er Vertical ist super, vor allem die Quickness-Werte, das wusste man vorher, dass der unglaubliche Quickness hat, ein Shuttle von 4,15 und ein Cone von 6,73, ist halt absolut exzellent, also da gibt's wenig, da gibt's eine ganze Menge Receiver und Cornerbacks, die diese beiden Zeiten nicht kriegen. Gerade die Cone-Zeit, das ist wirklich sensationell gut. Und ich denke, das sieht man auch. Bis 2020 eher in einer 4-3 klassischer DI, dann eben unter McDonald, wir haben es ja gerade bei Ojabo schon angesprochen, halt diese oft auch eine Stand-Up-Rolle gehabt, in einer 2-4 oder 3-4 Defense, gelegentlich Inside gespielt. Ja, was kann man zu ihm sagen? Guter Get-Off, kein Top-Get-Off. Ich finde, gelegentlich macht er das aber deutlich wert, dass er eine starke Snap-Antizipation hat. Ist natürlich einfach insgesamt ein sehr, sehr, sehr großes Talent mit vielen Stärken. Das dann zu sagen, beste Stärke für mich, die Inside-Moves oder Inside-Counters sind wirklich Monster. Sehr, sehr quick, sehr schnell, stellt den Tackle auf den äußeren Fuß, kommt dann mit einem schnellen Cut-Inside, mit einem Jab-Step oder so, verbunden oft mit einem Move, also mit einem Pass-Rush-Move, mit einem Chop, mit einem Club, mit, also wirklich superbe Quickness für einen schweren Defensive End mit Top-Fußarbeit. Gegen Oversetting Tackles, also die ein bisschen zu weit, die irgendwie mit dem Outside-Rush rechnen und vielleicht einen Schritt zu schnell oder zu viel in die Richtung machen, nimmt er gern die eben den Weg zurück, also das, was er macht, das, was immer so beschrieben wird, works back under, also er arbeitet sich unter den Tackle dann zurück, teils mit dem Rip-Move richtig, richtig gut, also alles, was er mit den Händen macht, fand ich schon stark. Ein Top-Bull-Rush, hat Power in den Händen, versucht oder bewegt seine Füße. Ich finde, und das ist ein Punkt, den viele nicht so sehen. Ich finde, dass seine Leverage echt vernünftig ist. Es gibt Plays, wo er zu hoch ist, aber für 6-7 finde ich seine Leverage echt okay. Ist etwas inkonstant, aber kann auch gegen den Lauf eben im Tief gehen. Speed to Power passt, kann sich super von den Händen des O-Liners befreien, hat da gute Technik, bekommt seine Hände wirklich sehr, sehr oft frei, öfter, glaube ich, als jeder andere von den Edges, die ich jetzt gesehen hatte. Hat super Kombinationen, also Kombinationen von Pass-Rush-Moves, da ist er der Beste der Klasse für mich. Outside ist okay, aber nicht super stark. Sein Band ist, ja, also er ist durchaus beweglich, hat jetzt nicht diesen Dip ganz tief. Das ist natürlich bei einem 6-7 Spieler auch schwer, kommt selten durch den Antritt und die Explosivität alleine um den Tackle rum. Also muss es mit Handmoves machen. Hat aber einen engen Arc, ist jetzt nicht jemand, der den ganz weiten Weg nimmt. Ist vielleicht, wie gesagt, da nicht ganz der super beweglichste, agilste überhaupt, obwohl er ja sehr, sehr quick ist. Ich finde seine ersten Schritte gut, weil er eigentlich nie dem Tackle Tendenzen verrät. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Run Game. Ich höre auch gleich auf. Ich habe noch so viel mehr stehen. Das sind zwei Seiten Notizen, zweieinhalb. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Das, was er hat, die Augen, also seine Spielintelligenz ist off the charts. Seine Augen immer im Backfield, immer beim Play, reagiert schnell auf Handoffs, kommt von seinem Pass-Rush-Arc runter, wenn er sieht zum Beispiel, dass der Quarterback scrambled, dass er den Ball schon abgegeben hat. Sehr guter Run-Defender, gibt die Edge nicht einfach schnell her, weil er einen Upfield-Pass-Rush macht. Ist sehr aware, wenn er ungeblockt ist, schießt nicht kopflos ins Backfield, spielt keinen Hero-Ball, sondern bleibt seinen Assignments treu. Hält die Edge gut. Sehr sicherer Tackler, versteht Angles und Leverage. Guter Effort, nicht Top-Effort, ist er keiner, der eben diese 30-Yard-Downfield-Sprint macht, wie einige andere, die wir jetzt besprochen haben, also Jermaine Johnson, da sieht man das mehr, aber ist insgesamt als Run-Defender einfach sehr, sehr diszipliniert. Was bleibt hängen? Für mich ein Top-Prospect, kein Überprospekt, weil da so ein bisschen, also der Floor ist einfach extrem hoch. Hände, Technik, Power und dazu die Lateral Quickness, das wird in der NFL zu Erfolg führen, da bin ich absolut sicher. Move-Kombination, solche Mengen schon drauf zu haben, als College-Spieler selten. Diverse Einsatzmöglichkeiten. Er ist ein sehr guter Run-Defender, er hat einfach kaum Schwächen. Nur das, was ihn so von diesen Überprospects für mich ein bisschen abhebt, ist halt wirklich diese, die Frage, wo ist sein Ceiling? Ist das wirklich sehr hoch? Was kann er im Speedrush draufpacken? Was ist sozusagen dieser, der schnellste Weg zum Quarterback neben seinen Inside-Countern? Kann er über Außen gewinnen? Oder kann er konstant über Außen gewinnen? Ich glaube schon, dass er über Außen gewinnen kann, aber die Frage ist, wie oft? Schon mein Nummer 1 Edge. Also für mich war der Unterschied zwischen ihm und Thibodeau, ich dachte, dass der kleiner ist. Aber der ist bei mir schon da. Jetzt bin ich gespannt, wie du es siehst.
Ja, Edge 1. Auch das. Ich habe ja gesagt, Johnson und Ojabo sind Edge 4 und 5. Kalaftis hat eine 1,5, ist damit Edge 3. Thibodeau hat die 1,4 und ist Edge 2. Und Hutchinson hat die 1,3 und ist damit Edge 1. Ja. Du hast vollkommen richtig beschrieben, das ist ein Spieler mit einem hohen Floor. Und ich habe in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft, sage ich mal, Spieler dann wertungsgleich gehabt. Insofern, ich sehe da schon einen kleinen Unterschied. Ich hätte vorher nie damit gerechnet, gerade weil ich wirklich auf diese athletischen Typen stehe, dass ich ihn vor Hutchinson, vor Thibodeau hatte.
Ich dachte auch, ich hätte Thibodeau vor, aber...
Ja. Nein. Der Punkt bei der Nummer ist, dass ich halt sicher war, dass er nicht eben dieser absolute Freak-Athlet ist auf Tape. Ich glaube, das hat sich auch mit allem bestätigt. Und ich liebe seinen Outside-Speed-Rush nicht und ich liebe auch sein Lateral-Movement nicht. Ja, und er ist mir manchmal noch zu hoch. Und ich sehe nicht diese überragende Upside, aber es ist halt ein Do-It-All-Player, der wirklich einen hohen Floor hat, der Production haben wird. Und vielleicht hat er noch mehr Upside im Rush, als man ihm zugesteht. Ja. Mir hat sein Gap-Shooting uns unter anderem so gefallen. Ich glaube, es gibt halt auch niemand, der Nicolas Petit-Frère so viel Geld gekostet hat wie er.
Ja.
Petit Frère hätte sich an dem Tag lieber eine Erkältung geholt und wäre im Bett geblieben. Gut, das ging für, sag mal so, das hätte dem einen oder anderen Ohio State-Spieler vielleicht gut getan, wenn er an dem Spiel nicht teilgenommen hätte, aber das weiß man an einem Morgen relativ selten, ob man gewinnt oder verliert in solchen Spielen zwischen den beiden. Ich finde,
ja. Petit Frère, egal was man von ihm als Prospect hält, aber der ist ja extrem effizient gewesen gegen ungefähr alle anderen Pass-Rusher. Ne? Ja. NFL ist eine andere Sache, aber der hat ja einfach alle relativ locker kontrolliert und hat gegen Hutchinson halt kein Land gesehen. Nee. Gegen Ojabo teilweise auch nicht. Aber
das war hässlich. Ich meine, wenn ich schon mit dir im Podcast bin, bin sehr gespannt, welche Rolle Julius Welschow da nächstes Jahr spielen kann. Weil der auch immer wieder geflasht hat. Auch wenn er jetzt kein konstanter Starter war, bin ich natürlich aus deutscher, europäischer Munich Cowboys Perspektive kann ich für mich jetzt nicht tatsächlich einsacken, aber da bin ich tatsächlich gespannt, was der Junge da nächstes Jahr spielen kann. Der Junge ist relativ junger Mann. Im Prinzip, du hast ihn perfekt zusammengefasst. So, ist halt, ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr guter Edge-Rusher werden kann, aber halt keine Ahnung, vermutlich nie der Typ, der die Liga in Sacks anführen wird. Und vermutlich auch nicht in Hits, aber ja, ich weiß nicht, ich tue mich gerade schwer, jetzt noch so viel zu ergänzen, weil du hast ihn für mich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn mit einer 1-3, das ist halt für mich Top 10. Aber halt nicht Slam Dunk, du musst die Nummer 1 ziehen, wobei ich halt sage, ich werde nicht viele Spieler über ihn haben in dieser Klasse. Das kommt halt noch dazu. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe es in einem anderen Podcast jetzt noch gesagt, Hamilton muss ich noch sehen. Den habe ich noch nicht gesehen, den Notre Dame Safety. Es gibt den einen oder anderen Cornerback, den ich in der Range spannend finde, den einen oder anderen Offensive Tackle, aber das war's dann halt auch. Ne? Noch nicht alle Wide Receiver gesehen. Aber deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass er in meinen Top 5 vermutlich am Ende value-technisch stehen wird.
Ist bei mir auch nicht ausgeschlossen, sag ich mal. Und auch zu Recht. Also wie gesagt, ich sehe ihn athletisch, glaube ich, ein bisschen besser als du, weil diese Quickness und die Quickness-Werte, die hat kein anderer dieser Edges. Nicht mal Ojabo.
Ja.
Glaube ich wirklich, dass die, also, und diese, die Quickness über innen zu gewinnen, die wird ihn auch, glaube ich, also, das ist kein High-Effort, Lunch Pail, 4 nee. Sacks pro Saison Guy. Das ist schon echt guter Athlet.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann mach doch, falls du da gar nicht mehr so viel zu sagen hast. Wir haben ja noch 3 Spieler und das ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten mal wieder, obwohl wir uns ein bisschen mehr am Riemen gerissen haben als das erste Mal, möchte ich sagen.
Ja, ist okay.
Mach doch mal mit dem nächsten weiter.
Eskaliert. Ja, habe ich ein bisschen niedriger als der Konsens, aber ihr werdet gleich hören, um wen es geht. Wir gehen mal endlich mal wieder in die SEC.
SEC.
Das waren die mit der Judenbildung, oder wie habe ich das richtig verstanden, was Thibodeau gesagt hat?
Ja, da werden sie geholfen.
Der ist sehr alt.
Ja, der musste...
Ja,
ich weiß nicht, der schoss mir gerade in den Kopf, ich weiß auch nicht warum. Manchmal sind die Synapsen irgendwie seltsam miteinander verbunden. Aber gut, your call. Und deine Bühne dazu, vor allem.
Mehr dazu bei unserer Live-Coach. Kingsley J.J. Engabare von South Carolina, ein Senior 6'4", 261, 2000er Jahrgang, ist für mich Long Arm Size, Some Power, ein bisschen ein Edge-Tweener gewesen. Ich habe ihn mit einer 2,8 auf dem Board, also eher Richtung Ende der zweiten Runde. Kommt aus Atlanta in Georgia. Eigentlich ein Skandal, dass er dann bei South Carolina gespielt hat. Hat ein Degree in Retail Management. 2021 Rex Enright Defensive Player of the Spring. Ich weiß nicht, gar nicht genau, was es weiß, aber es klang geil. First Team All-SEC. Zumindest der Coaches und Field Steel 2020 gewesen. Und hatte, sehr, sehr lange Wingspan, unter anderem auch beim Senior Bowl mit 84, da ist auf jeden Fall schon was drin und hat primär Stand-Up-Rusher in dieser South Carolina Defense gespielt, die man ja eigentlich jetzt auch als Beamer Bowl bezeichnen könnte mit Shane Beamer am Helm.
Sehr das gespannt, hast du Shane gesagt.
Hä?
Das hast du Shane gesagt. Ja. Es wird spät. Mach weiter.
Hä?
Egal.
Helf mir.
Nein. Mach mit Inak Bari weiter.
Ha?
Mach mit Inak Bari weiter.
Okay. Jan lässt mich wie immer im Unklaren. Aber das ist okay. Ich fand ihn sehr lang oder sehr gutes Size. Also Wingspan tatsächlich 4'6'4. Gap-Shooter, gewisse Physis. Ich fand ihn durchaus intelligent gegen den Lauf. Er hat einen Swim-Move, er hat einen Bull-Rush. Wenn er 1 gegen 1 gewinnt, dann mit seinen Händen. Ich sehe durchaus Upside, auch wenn ich wahrnehme oder für mich festgestellt habe, dass er, glaube ich, einen relativ weiten Weg hat, konstant in der NFL zu produzieren. Ich mag seinen Einsatz und seinen Effort. Und er kann tackle. Er ist mir zu hoch. Jetzt sind wir bei der negativen Seite. Ich fand seinen Outside-Speed-Rush stellenweise nur unterentwickelt. Ich habe mich gefragt, ob er wirklich benden kann. Und das war auch eine Sache, wo ich zum Beispiel bei Roman ziemlich weit auseinander war. Ich fand ihn als Edge-Rusher zu ineffektiv. Wird manchmal aus Lücken geschoben, nimmt mir insgesamt zu wenig Einfluss aufs Play. Ich glaube, wenn der die Athletik und seine Power umsetzt, dann kann das ein guter Footballspieler in der NFL werden. Mein größtes Problem ist tatsächlich das Pad-Level. Der ist einfach konstant zu hoch. Wenn er das hinbekommt, dann kann das ein Spieler mit sehr hohem Impact werden. Ich habe meine Fragezeichen bei Kingsley Enagbare. Und deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen nur Ende der zweiten Runde mit der 2,8.
Erste Frage, hast du eigentlich einen Rusher, der kein zu hohes Pad-Level hat?
Nein. Ja, kann sein, dass das bei fast allen steht.
Nein, hier bin ich ganz bei dir. Also, du willst mir die ganze Zeit so Brocken hinwerfen, dass du irgendeinen Spieler niedriger als der Konsens hast und hast ihn höher als ich.
Immer noch, okay.
Ja, also quasi gar nicht, aber ich habe ihn eher Early Third als Late Second, aber kann mich zu Late Second auch irgendwie bequatschen lassen. Also wir sind da relativ nah beieinander und eigentlich auch bei der ganzen, ich muss jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, ist halt kein Superathlet, mir fehlt die Explosivität, Dip und Bend fand ich okay, fand ich vielleicht ein bisschen besser als du sogar, aber jetzt auch nicht überragend. Er hat den Backspin, wenn man so will, das fand ich einen der auffälligsten Moves bei ihm, wenn er sich zu weit raustragen lässt, und sein Rip-Move nicht wirkt und er nicht in, sozusagen nicht den Angle bekommt, in die Pocket reinzukommen, dann kommt immer der Backspin, mit dem er sich raus bewegt, was dann eben aber ganz gut ist, weil er dadurch eben noch Einfluss aufs Play hat und nicht raus und nicht irgendwo 5 Yards irgendwie hinter der Line of Scrimmage sitzt. Ich fand seinen Outside Rush insgesamt nicht hyper gefährlich. Er hat ein paar sudden Moves, er hat einen Club Swim Combo, die mir gut gefällt. Er hat wenig Counter Moves, also zu oft ist der Rush einfach stalled, wie es heißt, ne? Dann, wenn er im Kontakt ist mit dem Liner, dann geht nichts mehr. Und was ich komisch finde, der hat ja laut PFF und irgendwo anders hatte ich es auch gelesen, eine richtig hohe Pass-Rush-Win-Rate und dafür kommt zu wenig Finish bei mir rum. Ohne, dass ich sagen würde, es liegt am Effort, das liegt's nicht. Was ist das Problem? Sind es vielleicht wirklich, dass er nicht dieser absolute Top-Athlet ist? Liegt's daran? I don't know. Natürlich, die Arme sind super, diese riesigen Hände, also Arme helfen wirklich dabei, gerade gegen den Lauf, die Tackles von seiner Brust fernzuhalten. Er hat einen super ersten Punch. Ich fand ihn als Edge-Setter dennoch nicht ganz so dominant wie erwartet. Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass er zu upright ist, dass er kontrolliert werden kann. Also das habe ich mir genauso aufgeschrieben wie du. Foot-Quickness fand ich besser als gedacht. Er hat so mehrfach, wenn ein Puller kommt oder wenn ein Block ansteht, dass er den Sidestep oder auch Backsteppen kann, also dass er irgendwie dann dem ausweichen kann und nicht die Kontrolle verliert. Ja, Effort ist da, sucht sich Arbeit, guter, harter Tackler. Nur was ist Inagbari für die NFL? Er ist well-rounded, er hat keine Top-Trades, er hat keine richtig gravierenden Schwächen, hat das Potenzial zu einem Power-Rusher, zu einem guten Run-Defender, aber kommt er über außen durch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er dass er auch übertragen oder transferiert auf die NFL seine Pass-Rush-Win-Rate so durchsetzen kann. Von daher, ich glaube nicht, dass er über außen konstant durchkommt. Ich weiß nicht, wie er dauerhaft gewinnen kann. Ich glaube nicht, dass das ein Sackmaster werden wird. Bei mir war so ein bisschen die Upside-Frage. Ist ein netter Spieler auf jeden Fall und auch ein Spieler, der dir in der NFL weiterhilft. Aber nehme ich den in der zweiten Runde schon? Das ist ein bisschen die Frage gewesen. Ich habe sie knapp mit Nein beantwortet, aber kann gut sein, dass der bei mir noch in die Ende der zweite rutscht, obwohl die zweite, also anders gesagt, es gibt eine ganze Menge Spieler, die ich mit einer Zweitrunden-Grade habe, wo ich mich wohler fühle, die an, sagen wir mal, 50 zu nehmen als bei JJ Inagbari. Das ist irgendwie ein Spieler, mit dem ich, der gut ist, definitiv, aber mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin, der mich nicht vom Hocker gehauen hat.
Ja, geht mir genauso. Und die Projection war für mich halt echt die Frage. Also, ja. Da bin ich gespannt. Da werden die Teams mit Sicherheit das eine oder andere ihn durch Workouts mal schicken und mal gucken, was der so kann. Ja, zwei haben wir noch.
Ne? Zwei haben wir noch.
Daraufhin overrate ich einen hart, das ist nicht der nächste Spieler, von daher, das ist schon mal der Spoiler für den letzten.
Ja, das ist spannend, aber mal gucken, wie weit wir da wirklich auseinander sind. Der nächste Spieler ist Arnold Ebikadi von Penn State und da ich vorhin schon bei Ojabo, wie Gus Johnson es so schön gesagt hat, diese Nennung nicht erwähnt habe, wäre die Ebikadi. Auch das hat er sehr enthusiastisch, sagen wir mal, ausgesprochen. Wenn Arnold Ebikadi ein gutes Play gemacht hat und ein bisschen Gus Johnson braucht man in jeder einzelnen Coverage, auch bei den Sofascouts natürlich. Da gibt es auch, denke ich, niemanden, der da größere Einwände gegen hat.
Absolut niemanden.
Genau, und ich habe genau in dem Moment den Chat kurz aufgemacht und da blickt mir ein Nein entgegen von Nicola, natürlich. Nein. Ebikadi, Penn State. Was ist das für ein Typ? Kurz zu seiner Biografie. Ein 3-Star-Recruit aus Maryland, der sich zunächst für Temple entschied, also nicht im religiösen Sinne, sondern für die Uni-Temple. Familie aus Kamerun, daher auch spät mit Football oder relativ spät mit Football in Berührung gekommen. Hat dann auch entsprechend etwas gedauert, bis er Impact auf dem Feld hatte. Also 2017 Redshirt, 2018 und 19 wenig eingesetzter Backup. 2020 Starter geworden und deutliche Steigerung. 4 Sacks, 8 Tackles for Loss. Hat sich dann eben Grad Transfer zu einer großen Uni entschieden, zu Penn State. Und ja, in seinem einzigen Jahr dort wurde er ein echter Difference Maker, kann man nicht anders sagen. 62 Tackles, 18 Tackles for Loss, 9,5 Sacks, First Team All Big Ten. Ein Ratchet Senior, also schon ein bisschen älteren Datums im College. Was ist das für ein Typ? Er ist, ja, interessanter Körperbau, 6'2", 250, also nicht sehr lang. Der Körper ist nicht sehr lang, aber ziemlich stocky, ziemlich kräftig. Dazu sehr lange Arme, 34 1/8 Arme, 10 1/4 Hände, also Da hängen ordentliche Tentakel dran. Was hat er gespielt? Meistens Stand-Up in 4-3, auf seiner rechten Seite gegen den Left Tackle, gelegentlich auch auf die andere Seite gegangen, manchmal im Four-Point-Stance gespielt, was ich witzig fand, und manchmal nach innen gerückt, also auf die Five oder Four-Position. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, in unterschiedlichen Spielen hat er wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben gehabt. Gegen Auburn hat er einen Outside Six oder einen Wide Nine sogar gespielt, also ganz weit außen gestanden. Gegen Ohio State hat er viel innen gespielt, also wirklich auch innerhalb des Tackles. Bei Indiana von außen, aber mit Gap Shooting viel. Also er ist variabel einsetzbar, hat hervorragend getestet, vor allem der Vertical von 38 und Broad von 128, das hat gezeigt, er ist explosiv und das sieht man durchaus auch. Also das ist ein Spieler, der eine starke Explosivität hat, die sich auch zum Beispiel daran niederschlägt, dass er ein paar Field Goals geblockt hat. Was mich aber echt aufgeregt hat, ist ein wirklich schlechter Get-Off. Nicht der Get-Off an sich, aber der ist konstant der letzte Liner nach dem Snap. Das geht einfach nicht. Also das ist sonst, kommen gleich zu den, ich habe sehr, sehr viel Positives über Arnold Ebikadi zu sagen, aber das hat mich tierisch aufgeregt. Penn State hat einen Defensive Tackle, PJ Mustafer, der Unterschied zwischen ihm und Mustafer, der einen sehr guten Get-Off hat, kommt erst nächstes Jahr in die Draft, ist extrem signifikant gewesen. Das war wirklich einfach, als ob der eine weiß, wann der Snap ist und der andere träumt noch ein bisschen. Das fand ich wirklich, wirklich krass. Ich mag sein Footwork, ich mag seine Inside-Moves und Inside-Counters, ich mag eigentlich seine Handarbeit bei fast allem, hat wirklich sehr, sehr gute Handarbeit, ist ein gefährlicher Gap-Shooter, hat eine tolle Lateral-Quickness, verschafft sich Inside-Leverage auf eine intelligente Weise, hat gut Speed-to-Power und auch einen vernünftigen Bullrush, aber gerade der Speed-to-Power, also explosiv und dann richtig mit Schwung und den langen Arm in den Tackle rein, dann drückt er den schön in die Pocket rein, das müsste noch ein bisschen häufiger kommen. Der Initial Punch ist insgesamt immer gut. Also wenn der seine Hände an den O-Liner bringt, dann geht er zurück. Outside Speed Rush so ein bisschen ein Mixed Bag für mich. Hat keinen Top Burst auf den ersten Schritten, müsste er eigentlich haben. Aber hat er nicht höchstens passabler Band? Also ist jemand, der eher mit Körperflexibilität als mit diesem Ankle Band, mit Leaning. Also er kann sich so in den Tackle reinlehnen, hat nicht den allerengsten Arc, nimmt, was ich auffällig fand, es gibt ja eine ganze Menge Edge-Rusher, die immer den sehr weiten Weg nehmen, damit sie bloß nicht den Tackle irgendwie berühren müssen und sich damit oft aus dem Play nehmen. Bei ihm war das Gegenteil. Er hat auf den direktesten Weg genommen und kann daher dann das ein oder andere Mal vom Tackle kontrolliert werden. Also ein besserer, wenn er einen besseren Get-Off hätte, das würde so sehr helfen, weil dann ergeben sich viele andere Probleme nicht so sehr. Rutscht mir zu oft aus auf dem Pass-Rush-Arc. Also ich weiß nicht, ob das Balance ist, ob das die Knöchelflexibilität ist, ob das der Dip ist, ob der Bend nicht so gut ist. Er ist ein bisschen so ein Straight-Liner, hatte ich den Eindruck. Aber der Armansatz, der haut's halt immer wieder raus. Darum macht er auch immer wieder Plays. Bull-Rush beim Upfield-Rush. Die Leverage gefällt mir, ist natürlich klar, bei 6-2 ist jetzt nicht der Größte. Da hat er natürlich auch natürliche Leverage-Vorteile gegenüber irgendeinem 6-6-Tackle. Also immer wieder dasselbe Ding auch in der Run Defense. Die Arme sehr aktiv, die Hände stark, der Punch gut, der Push gut, die Leverage gut. Er hält seine Position, lässt sich nicht einfach wegschieben, sondern er schiebt selber. Block Shedding könnte ein bisschen besser sein, aber er gibt auf jeden Fall keinen Ground her. Anderer Punkt, der so ein bisschen vielleicht, der mich auch genervt hat, die Augen zu wenig im Backfield, Play Recognition nicht besonders ausgeprägt, zu späte Reaktion auf Handoffs, auf Fake Handoffs im Backfield, allgemein auf Movement im Backfield, das sieht er alles zu spät. Seltsamerweise ist er diszipliniert beim Contain, wenn er irgendwie ungeblockt ist, und dann gibt's kein Overrunning oder Overpursuing, dass er irgendwie am Spielzug vorbeirennt, weil er zu viel Speed aufnimmt. Aber wenn er im Kontakt ist mit O-Linern, dann hat er seine Augen immer nur auf seinem direkten Gegenspieler. Also Runners laufen viel zu oft direkt an ihm vorbei. Er hat einen guten Effort, aber das fehlt ihm irgendwie ein bisschen was an. Er ist vielleicht da ein bisschen raw. Zusammengefasst für mich, super Handarbeit, Kombination mit Inside-Moves, wird auch in der NFL Erfolg haben. Get-Off und Outside-Rush spät und überraschend ineffektiv. Hat einen super Closing-Burst wohlgemerkt. Also wenn er 3 Schritte hat zum Quarterback, dann ist er auch da. Play-Recognition-Awareness fand ich mau, sehr späte Reaktionen aufs Geschehen. Von daher für mich, ja, es ist jemand, dem ich ein Second Round Grade, auch ein Early Second Round Grade noch gebe, weil er bei diesen Punkten so gut ist und weil ich immer denke, naiverweise, dass man Geddorf, der nicht an der fehlenden Athletik, sondern irgendwie an der Antizipation liegt, dass man den noch lösen kann, würde ich ihn, ja, habe ich ihn noch so im frühen Bereich der zweiten Runde. Jetzt bin ich gespannt. Du hast ihn scheinbar niedriger.
Nicht viel, aber schon. Also so weit geht die Liebe bei mir nicht, währenddessen Kamerun gerade in die Verlängerung geht gegen Algerien, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Der letzten Entscheidung auf dem afrikanischen Kontinent der Weltmeisterschaft.
Die hier hervorragend zu Ebi Kadi passt.
Ja, natürlich. Er ist ja in Yaoundé geboren.
Warum?
Silver Spring in Maryland ist allerdings seine Heimat in den USA. Auch ein schöner Name, etwas poetisch. Ich habe ihn mit Second. Ich habe ihn mit einer 2,6. Und ich meine, er hat natürlich auch echt wirklich gut getestet. Ein bisschen was sieht man davon auch auf dem Feld. Nicht nur ein bisschen, was einiges. Ich bin auch mal gerade am gucken, wo ich so... Was ich bei ihm interessant fand, also der prallt manchmal im Rush von Tackles ab und dann öffnen sich Lücken und die nutzt er dann. Das fand ich ein bisschen bizarr, das habe ich selten gesehen. Gap-Shooter, es ist spät, liebe Freundinnen und Freunde. Swim-Move, Explosivität, ordentlicher Outside-Speed-Rush, Quickness. Werden wir jetzt nicht gerade vom Snap reden, sondern von der Quickness an sich, ja. Ist schon ganz geil, auch der Antritt ist das. Ich war überrascht, dass der zum Teil ein Two-Down-Player war. Ich habe den Eindruck, dass er gegen eine klaren Laufsituation runtergenommen worden ist. Pass-Rush Moves war teilweise ein Fragezeichen, Impact gegen Run generell. Ich fand ihn immer noch in Teilen raw. Ja, das Größte ist natürlich ein kleines Fragezeichen mit 6'2, aber es gibt durchaus Rusher, die in der Größenordnung oder auch kleiner durchaus Erfolg hatten. Darf meiner Meinung nach gerne noch etwas an Kraft zulegen. Und am Tackling dürfte er auch noch etwas besser werden. Das ist, glaube ich, aber viel auch Trainingssache. Der hat schon geile Tools, deswegen verstehe ich schon, warum man den ein bisschen höher zieht, als ich ihn jetzt habe mit der 2.6. Aber der ist für mich halt auch in einigen Bereichen durchaus noch ein Fragezeichen entsprechend. Ja, 2,6 bei mir.
Den ja, da sind wir ja auch nicht so weit auseinander.
Ne, sind wir
auch da nicht. Sind wir ja auch nicht so weit auseinander letztlich. Ne? Also ich glaube, der Unterschied ist, dass ich ihn wahrscheinlich im Laufspiel ein bisschen besser finde, aber das war es wahrscheinlich dann auch.
So ist es. Ich glaube tatsächlich, die für viele überraschendste Grade, weil das ist ein Spieler, der hat es bei Dane Brugler nicht mal in die Top 100 geschafft. Zumindest beim vorletzten Update. Den stelle ich euch jetzt vor. Ist der letzte Mann, aber die letzten werden die ersten sein, so heißt es biblisch. So ganz weit geht die Liebe zu Nick Bonica bei mir nicht.
Boah.
Was? Spann dich.
Mach weiter.
Bonito, Edge, Oklahoma, Redshirt Junior, 6'3", 240, 98er Jahrgang. Ist für mich ein Quick, Shorter, Edge Rusher, Gap Shooter und ja, 2,2 bei mir, Anfang zweite Runde. Ich mag Nick Bonito. So ein bisschen der Brian Burns Mold für mich. Pure Edge Rusher, ein bisschen undersized, ein bisschen One Trick Pony mäßig, aber ein sehr gutes One Trick Pony. In meinem Nachnamen kann das bewerten. Vermutlich am besten als 3-4 Outside Linebacker. Four-Star Recruit aus Fort Lauderdale in Florida, 2019 bereits 8 Starts gemacht. Communication Major. Übrigens bei EBB wäre das Parks and Recreational Park Management Major gewesen. Das wollte ich noch unterbringen. 13. in der großen Historie von Oklahoma mit seinen 18,5 Sacks. Fett unterstrichen bei Bonito. Er kann und er wird Gaps exploiten. Energie in seinen Rushes. Ich mag seinen Get-Off. Ich mag seine Quickness. Ich mag seinen Speed. Spin-Move. Ich finde, der hat einen soliden Outside-Speed-Rush. Banal gesagt, und ich schätze ihn ein bisschen eindimensional ein, ich finde, er macht eine Sache gut, aber die macht er sehr gut. Core-Strength ist bei mir unterstrichen, also die Kraft. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er noch mehr verschiedene Sachen auf dem Platz zeigt. Ich fand ihn nicht überragend gut gegen den Lauf. Und was mich da unter anderem gestört hat, ist, er halt sehr, sehr schnell overcommitted. Das heißt, er rennt halt einfach am Place vorbei. Und dadurch geht quasi die Lücke auf. Und dann ist es für den Running Back meistens oder für einen Jet Sweep, einen Wide Receiver, nicht mehr so kompliziert. Für mich die Überraschung im Tape schauen schlechthin. Nick Bonito. Ich glaube, der wird allgemein als Edge-Rusher unterschätzt. Vielleicht hat er wesentlich leichter gespielt, als ich das denke. Ich mag ihn. Ich habe ihn Anfang zweiter Runde mit einer 2,2.
Ja, so weit sind wir nicht auseinander. Ich habe den Early to Mid, also mit einem leichten, hat also wahrscheinlich bei dir eine 2,4 oder so.
Ja.
Ja, Bonito, ich war der so niedrig gerankt? Ich hatte immer den Eindruck, dass der so eigentlich fast überall so in der zweiten Runde ist, wirklich gut kann.
Ich hatte irgendwann nur mal bei Brugler gesehen, dass er nicht in Top 100 war. Das ist jetzt nur ein Journalist, der sich damit beschäftigt und nicht repräsentativ. Das hatte mich einfach geschockt, wo ich dachte, ey Junge, das ist nicht meine, okay, ja.
Nee, für mich nicht nachzuvollziehen, weil du hast, also das, was er ist ja wirklich einfach, der Get-Off ist explosiv, der Burst auf den ersten Schritten finde ich richtig gut, die Snap-Antizipation auch, also das 3 zusammen bedeutet Stress für den Tackle. So, und er ist slippery im Kontakt beim Outside-Rush, er hat so ein bisschen sneaky Movement, dass er sich auch innen durchmogeln kann, ist ein toller Gap-Shooter, ist bei Stunts gefährlich, hat einfach diese Lateral-Quickness, macht viel mit Slants, also mit diesen Inside-Slants zwischen Tackle und Guard, hat einen sehr tiefen Shoulder-Dip, hat einen guten Bend, selbst wenn er vom Tackle aufgenommen wird, hat Second-Effort-Sacks, also ist nicht jemand, der jetzt wirklich nur, wenn er nicht berührt wird, durchkommt. Starke Balance, Körperflexibilität, hat gute Inside-Counters mit Spin-Move, mit Euro-Step, also da Inside-Counter müssten noch häufiger kommen, aber wenn sie kommen, sind sie gut. Insgesamt das Arsenal an Speed-Rush-Moves ist ziemlich gut, ist nicht immer effizient, da kann er noch ein bisschen dran arbeiten, das Timing der Hände und Arme ist nicht immer ideal, aber da ist viel da. Er hat einfach, und dann zu dieser Top-Closing-Speed auf 3 Schritten. Late Pressure ist ungemein aktiv. Er hat ja vorher, in einigen Spielen gegen mobilere Quarterbacks hat er ja eine Spy-Rolle dieses Jahr gehabt, weil ja auch viele sich auf ihn konzentriert haben nach dem Jahr davor. Oder bei Green Dog Blitzes, wenn der Running Back in Protection drin bleibt und er dann doch verspätet noch ins Backfield schießen kann, dann merkt man, dieser Closing Speed, diese Explosivität ist da. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, bei dir Core Strength hast du dir als positiv notiert?
Nein.
Nee, okay, weil du sagst dreimal unterstrichen. Es ist ein bisschen.
Es gibt Sachen, die sind positiv unterstrichen, es gibt Sachen, die sind negativ unterstrichen, das steht beim negativen Bereich.
Es ist ein bisschen erschreckend, lieber Christian, dass wir erstens mit den Grades relativ nah beieinander sind, die ganze Zeit, eigentlich bis auf bei Miles Sanders fast überall. Weil das erste, was bei mir negativ steht, und zwar dick unterstrichen, Core Strength severely lacking. Also keine gute Base und vor allem, dass der erste Punch, der schießt ihn sofort 2 Yards zurück. Also am Point of Attack ist er wirklich schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Da ist er wirklich einfach schlecht. Kann an der Edge mühelos kontrolliert werden. Von Titans aus dem Spiel nehmen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Von daher glaube ich auch, das ist einfach wirklich ein reiner 3-4 Outside-Linebacker. Alles andere wird er nicht spielen können. Auch wenn er sich ein paar Kilo draufgepackt hat. Er hat jetzt ungefähr so viel wie Ojulari, aber Ojulari ist ein ganz anderer Typ gewesen. Also Funde oder Masse sagt ja nicht alles aus. Bewegt sich ja, also was ich gut finde, bei Inside Runs bewegt er sich nach innen, hat aber leider nicht die Awareness und die Angles wie Jermaine Johnson. Also Nick Bonito kriegt halt die Ballträger in der Box oder im Open Field nicht konstant gestellt. Ins Gap Integrity gefällt mir nicht so recht. Da spinnt er sich oft aus der Lane raus, weil er irgendwie noch was machen will. Field Awareness, muss also insgesamt disziplinierter spielen, gerade gegen den Lauf. Kein technisch besonders sauberer Tackler. Nicht immer disziplinierte Contain. Augen nicht konstant im Backfield. Also alles, was gegen den Lauf ist, gibt's bei mir ganz, ganz furchtbar viele negative Punkte. Nur der Pass Rush, der Speed Rush, der kann so explosiv sein. Wenn er da noch ein paar mit den Moves noch ein bisschen besseres Timing bekommt, dann ist das halt, kann das halt ein Third Down Terror werden. Und dazu kommt, ich mochte seine Dropbacks. Wenn er in Coverage geht, das sieht fluide aus, da ist Change of Direction dabei, da ist ein gutes Footwork dabei, der gewinnt schnell Tiefe. Es gab ein Play, wo er Man-Coverage gegen einen Huskers Running Back, keine Witze über die Huskers hier zu spät, bitte. Man musste den ja wirklich übers Feld hat, also wo, mit dem er übers Feld getravelt ist, sah ganz easy aus. Ne? Genauso wie die Nummern als Quarterback-Spy, hat er guter Speed zu den Sidelines, guter Closing Burst, habe ich genannt. Von daher, man muss eine Rolle für ihn finden. Eine Rolle für die ersten beiden Downs, aber an Third Down wird das ein richtig, richtig guter Spieler in der NFL, da bin ich auch sicher. Sprich, hervorragende Anlagen als Speedrusher. Darüber hinaus ist noch nicht so viel mehr da bezüglich D-Line und Edge. Er ist ein bisschen zu sehr Finesse-Player. Er hat Potenzial in Space und in Coverage. Er ist für mich ziemlich festgelegt auf eine Rolle als Outside Linebacker, nicht als Offball Linebacker, als Outside Linebacker in der 3-4 oder in der 3-3-5, wie auch immer. Und allein wegen dieses Upsides ist es für mich ein glasklarer Second Rounder mit einem minimalen Drall nach oben, aber das mache ich ja nicht so genau. Also der kann durchaus auch in die, weiß ich nicht, Top 40, 45 rutschen, wenn das dann soweit ist, das wird sich zeigen. Ich bin auch noch nicht mit allen Positionsgruppen durch. Auf jeden Fall ein Spieler, Nick Bonito, den man sich mal anschauen sollte, denn der bietet ein Skillset, was nicht so viele Rusher dieser Klasse haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, wären wir durch. 11 ja. Edge Rusher, die wir allesamt relativ hoch bewerten, selbst die wir am niedrigsten bewertet haben, sind im Bereich der Top 100 oder ganz knapp draußen vielleicht, aber das sind alle Spieler, die Impact haben. Vielleicht überrascht ja auch der ein oder andere, den wir gerade noch ein bisschen negativer sehen. Das ist ja immer so, dass die nicht in der Reihenfolge dann später oder die NFL-Karriere nicht in der Reihenfolge einlaufen, in der die vielleicht in der Draft dann betrachtet worden sind oder als Potenzial betrachtet worden sind. Hast du noch irgendwas anzumerken, lieber Christian?
Ey, geile, spannende Klasse mit sehr vielen unterschiedlichen Typen. Das war auch das, was wir zu Beginn gesagt haben. Und 11 Edge Rusher sind nicht das Ende der Fahnenstange. Das kommt halt noch dazu. Ja, also man findet sich aus.
Muss man
auf jeden Fall nochmal betonen. Wer eine Möglichkeit findet, der kann da durchaus noch sich weitaus mehr Spiele anschauen, wenn er das will.
Und wie gesagt, wir haben ja einige auch durchaus sehr hochgerankte Prospects, die Edge und D-Line spielen können. Wie eben ein Trevon Walker, der ja gerade riesigen Hype bekommt, wie ein Logan Hall, wie ein Cameron Thomas und einige weitere haben wir jetzt nicht besprochen. Das heißt, die kommen noch dazu. Es ist eine volle Klasse, voller Edges und das freut mich persönlich natürlich, weil ich sag mal so, wenn der ein oder andere von denen, die wir jetzt auf Tape gesehen haben, irgendeinen Quarterback unangespitzt in den Boden rammt, entfährt mir manchmal ein dreckiges Lachen. Ich kann es leider nicht leugnen. Und ein bisschen mehr Defense dürfte die NFL auch vertragen. Und wir haben ja in einigen Bereichen in den letzten zwei Jahren gesehen, dass das Edge-Rushing und Pass-Rushing wieder an Bedeutung gewinnt, dass damit eben auch doch das ein oder andere Spiel mehr entschieden wird. Und da ist einiges vorhanden und da wird der ein oder andere Tackle und vielleicht auch Guard ganz schön in Schwitzen kommen. In diesem
das
Sinne.
Das Wesentliche ist, wir sind vor 12 fertig geworden.
Wir sind vor 12 fertig. Das werden diejenigen, die uns zuhören, nicht wissen, wann wir angefangen haben aufzunehmen und wann nicht. Jetzt können sie sich ungefähr einen Eindruck machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian. Und ihr werdet nächste Woche einen anderen Gast hier haben und natürlich eine andere Positionsgruppe. So viel sei verraten, es bleibt in der Defense. In diesem Sinne, ciao.
Ihr did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.